Hallo und herzlich willkommen zum 65. Mal WTF-Talk. Das werden ja immer größere Zahlen. Das hat die Sache so an sich. Heute sprechen wir über überschätzte Gefahren von Todeskäfern, Meteoriten und Wildkatzen. Und wie ihr seht, haben wir heute einen passenden Gast dabei, nämlich den Markus Schwarz, der auch ein Wiedergänger ist, den wir schon in Leipzig häufig gesehen haben, den wir auch hier schon ein paar Mal gesehen haben. Aber für die, die vielleicht zum ersten Mal zuschalten oder zuhören, Markus, wer bist du denn und was machst du so?
Ja, was mache ich? Ich arbeite am Institut für Rechtsmedizin in Leipzig als forensischer Entomologe, also als Insektenkundler und Wundballistiker. Und ja, habe dann in den meisten Fällen, weil die Leute Insekten für gefährlich halten, oftmals selten berechtigt, dann auch mit Insekten zu tun, gebe dann Ratschläge von wegen, nee, könnt ihr in Ruhe lassen. Oder nee, ist wirklich was Gefährliches. In den allermeisten Fällen können wir da aber zum Glück Entwarnung geben. Also selbst die Käfer, die vermeintlich gefährlich sind, entpuppen sich dann nach hinten raus gar nicht so als große Gefahr. Und auf der anderen Seite sieht man dann, also der Mensch hat ja so ein bisschen so ein, naja, verschrobenes Bild von Gefahren. Auf der anderen Seite sehe ich jeden Tag Leute, die ohne Helm Fahrrad fahren. Und dann muss man wirklich sagen, wir haben häufiger Leute, die ohne Helm Fahrrad gefahren sind, auf unseren Sektionstischen liegen, als Leute, die einen Käfer gegessen, von ihm gebissen oder von einer Mücke gestochen worden sind. Das sind dann tatsächlich diese verschobenen Realitäten. Wir hatten auch noch nie jemanden, der durch eine Großkatze ums Leben gekommen ist und von einem Meteoriten erschlagen wurde auch noch niemand bei uns.
Wobei man sagen muss, das ist Deutschland, weil wenn wir international schauen, ist das gefährlichste Tier tatsächlich die Anopheles oder zumindest sind es Mücken. Also
Genau, dann sind es die Mücken und
Wegen
da muss man
Malaria oder?
Malaria, verschiedene andere Infektionskrankheiten, die durch Stiche übertragen werden, die Schlafkrankheit, ja, also alles so Zeug, wo man theoretisch, wenn man als westliche Welt genügend Geld in die Hand nehmen würde, um ein Heilmittel zu finden, diese Krankheiten sicherlich auch in irgendeiner Form bekämpfen könnte. Aber dadurch, dass sich das eher auf der ärmeren Südhalbkugel alles abspielt, gibt es da also nicht so die Bestrebungen beziehungsweise den finanziellen Input, da was gegen zu tun. Es wird sehr interessant werden. Das Dengue-Fieber wandert wieder nach Norden, bedingt durch den Klimawandel, wo dann sicherlich auch in den nächsten Jahren, nicht mal Jahrzehnten, würde ich sagen, auch in Süddeutschland die ersten Dengue-Fälle auftreten werden, wo auch, wenn man jetzt mal noch weiter denkt, wenn das Klima also noch aufholt, die letzten 15 Jahre des CO2-Ausstoßes, weil wir kriegen ja gerade nur die letzten oder die CO2-Ausstoßmengen von vor 15 Jahren gerade aktuell mit, dann müsste man vielleicht auch drüber nachdenken, ob die Malaria in Deutschland wieder heimisch wird, also das war sie schon mal. Es gab Malaria-Fälle auch in Deutschland. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auch der politische und damit auch der finanziell freigebigere Druck auf Pharmaunternehmen durchaus wachsen könnte, weil sich dann natürlich Leute auch in der westlicheren Welt bedroht fühlen und dann natürlich auch diese Krankheitserreger in den Fokus rücken könnten.
Ja, es ist ein bisschen schade, dass da eher vor der eigenen Haustür nur gekehrt wird und nicht an der Straße, sag ich mal, oder woanders halt auch, ne? Also, aber ja, wir haben ja im Titel den Todeskäfer drin stehen. Was ist das denn? Also gibt es tödliche Käfer? Gibt es Käfer, die auf Toten sind? Keine Ahnung.
Also alles davon. Also der Todeskäfer ist so ein Synonym, letztlich wie alle deutschen Namen von Käfern, weil wir sprechen ja dann immer diese Tiere nur mit lateinischem Doppelnamen an. Der Todeskäfer ist ein Tenebroidea. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also der hat primär erstmal gar nichts so richtig mit dem Tod zu tun. Es ist ein ungefähr 2 Zentimeter langer, kohlrabenschwarzer Käfer, der sehr robust gebaut ist, nicht mal irgendwie großartig glänzt oder gruselig aussieht. Der ernährt sich in den meisten Fällen von abgestorbenem Pflanzenmaterial und Pilzen, auch mal mit von Aas. Aber an sich ist der ein Allesfresser und kann alles verstoffwechseln. Aber meistens, und das ist das Interessante, er ist ein Kulturfolger des Menschen. Er lebt in Kellern, in dunklen Ritzen, in der Natur, eher in Bauten von Tieren, ernährt sich dort halt auch von Kot und Fraßresten. Also wirklich so ein Käfer, der überall vorkommen kann. Aber dann meistens, wenn er dann im Haus unterwegs war, hat man dann gesagt, um Gottes Willen, der schwarze Käfer, der Todesbote, also eher so der kleine Grimm, der kleine Bruder des Grimms, dass man jetzt einfach sagt, ja, der ist aufgetreten und jetzt passiert was Schlimmes. Deswegen hat er diesen Beinamen bekommen. Dann gibt es natürlich auch Käfer, die rein am Aas fressen. Das sind die sogenannten Aaskäfer. Da sind vielleicht die Totengräber sehr interessant, darunter die also kleineres Aas vergraben. Und dann in diesem Aas partnerschaftlich ihren Nachwuchs aufziehen und ihren Nachwuchs dann auch aktiv füttern. Und dann gibt es natürlich auch Käfer, die durchaus Gift entwickeln können. Da war dann zum Beispiel vorletztes Jahr der blau-violette Ölkäfer sehr stark in den Medien. Und daraufhin habe ich dann da auch einen Vortrag rausentwickelt, den ich sehr gern bei Science Slams vorstelle. Der hat ein Gift, was potenziell wirklich tödlich ist und wo es auch kein Gegengift gibt. Es gibt aber keinen beschriebenen Fall in der rechtsmedizinischen Literatur, wo wirklich schon mal jemand durch den Käfer an diesem Gift gestorben ist. Man muss dazu sagen, dieses Gift ist in geringen Konzentrationen auch als erektionsfördernd, als spanische Fliege auf dem Markt. Also die spanische Fliege ist keine Fliege, sondern auch ein Käfer. Und da haben tatsächlich Leute das Zeug in höherer Dosierung in irgendeiner Form verabreicht oder verabreicht bekommen. Und dann daraus sind auch Todesfälle entstanden. Aber an dem Käfer an sich rein, weil jemand diesen Käfer vielleicht gegessen hat, ist noch kein Mensch gestorben.
Warum ist das denn so, wenn ich mir nämlich drüber nachdenke und man sich die Statistiken anguckt? Das ist ja viel, viel gefährlicher, an einem Autounfall zu sterben oder an, keine Ahnung, ich falle in ein Bienennest rein und werde von 100 Bienen gestochen, keine Ahnung. Ist ja viel wahrscheinlicher als sowas wie ein Todeskäfer, der mich dann irgendwie tötet oder Meteoriteneinschläge oder was auch immer. Also, warum neigen wir als Menschen dazu, so seltene, aber irgendwie ja besondere Gefahren wie Todeskäfer, Meteoriteneinschläge und so zu überschätzen, während wir total unterschätzen, wie gefährlich Autos zum Beispiel als Beispiel sein können? Da dürfen
Da
natürlich
würde
alle
ich kurz
antworten.
mal was erwähnen, genau. Also nur sehr grob gesagt, denken Menschen ja gar nicht drüber nach, dass eben die Alltagshandlungen viel gefährlicher sind als irgendwelche eben sensationellen Ereignisse. Aber das hat ja damit zu tun, dass Menschen sich in ihrem Alltag gewohnheitsmäßig bewegen und deswegen sicher fühlen. Also beispielsweise habe ich letztens mit einem Freund geredet, der Menschen schult in Betrieben bezogen auf Sicherheit. Und der sagt mir, dass zum Beispiel Leute sehr, sehr häufig einfach von der Treppe stürzen und sich dabei halt schwer verletzen. Manchmal kann das auch tödlich enden. Und die meisten Menschen würden jetzt nicht bei einer Treppe nachdenken darüber, dass es gefährlich ist, weil wir ständig Treppen nutzen oder Autos nutzen. Das heißt, das, was wir häufig nutzen, da fühlt es sich nicht so risikoreich an. Und das erklärt ja auch, warum Menschen häufig im Auto, während sie ein Auto steuern, ein Mobiltelefon in der Hand haben, was vollkommen irrational ist, besonders wenn sie hohe Geschwindigkeiten in Kauf nehmen. Aber es ist ja prinzipiell schon mal eine hohe Risikoquelle. Aber da kommt die Selbstüberschätzung dazu, dass die Person denkt, sie hätte die Situation im Griff und unterschätzt, dass eben Autofahren Risiken birgt. Und das heißt, die alltäglichen Risiken werden gefühlsmäßig gar nicht wahrgenommen, während irgendwelche sensationellen Berichte, zum Beispiel von ein Meteorit könnte uns treffen oder der Todeskäfer könnte um die Ecke kommen, das erzeugt dann das Gefühl von Hilflosigkeit. Das wäre ja ein äußeres Ereignis, gegen das die Person vermeintlich nichts tun kann. Und das erhöht dann die Emotionen, die dann das Gefühl erzeugt, das wäre super gefährlich. Sehr grob gesagt.
Ja, danke, Lydia. Bernd, welche Rolle spielen denn Medien und Filme dabei, dass man Angst vor Wildkatzen, Insekten, Meteoriten, was auch immer hat?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu,
Gerne.
Verzeihung, die Augen reiben.
Augenwischerei hier.
Würd vielleicht noch einen Punkt bei Lydia ergänzen. Ich glaube, ein weiterer psychologischer Aspekt bei dieser Autogeschichte ist, glaube ich, die Selbstwirksamkeit. Also es gab ja diese berühmte Geschichte, von der ich bis heute nicht weiß, ob das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass nach 9/11 in den USA viele Leute Angst vorm Fliegen hatten und deswegen aufs Auto umgestiegen sind, und prompt sind viel mehr Autounfälle passiert und viel mehr Leute sind ums Leben gekommen, als es bei diesen 9/11-Anschlägen der Fall war. Aber ich glaube, beim Flugzeug ist so ein bisschen die Geschichte, beim Auto ist so ein bisschen im Flugzeug, ich gebe halt komplett die Verantwortung ab. Ich habe keine Ahnung, wer da vorne sitzt. Ich weiß nicht, wie der Typ aussieht. Ich weiß nicht, was der gestern Abend gemacht hat. Ich weiß nicht, ob der total besoffen oder sonst was ist. Während ich im Auto ja so eine Kontrollillusion habe. Also ich fahre das Ding selber. Ich schätze mich natürlich, jeder 100% aller
Ja.
Autofahrer hält sich für einen guten Autofahrer, selbstverständlich. Also ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass es uns
Voll.
sehr schwer fällt, so unsere wie sagt man so, unsere Verantwortung an andere Menschen abzugeben. Ich glaube, daher kommt auch
Ja,
diese Selbstüberschätzung.
das ist richtig.
Was haben Medien? Ja, eigentlich alles. Also für mich sind diese ganzen Raubkatzen-Sichtungen, wobei ich froh bin, dass wir heute endlich mal einen Experten haben. Ich werde Markus auch gleich noch eine Frage dazu stellen, die mich seit Jahren umtreibt, aber also du sprichst natürlich dieses Phänomen der, ja, wie nennen wir es, Geisterkatzen an, also dass fast jeden Sommer in Deutschland oder in Europa irgendwelche Raubkatzen gesichtet werden, die da gar nicht hingehören. Also
Die
jetzt
Sommerlochkatzen, ja.
ganz aktuell in Sachsen-Anhalt der Puma, in den letzten Jahren waren es schwarze Panther oder Löwen oder ähnliches. Also ich habe das hautnah Anfang der 90er in Saarbrücken erlebt, als ich Lokalreporter bei der Saarbrücker Zeitung war. Das ist eine lupenreine Mediengeschichte. Also in dem Moment, wo die Medien ein Muster vorgeben, sieht jeder genau das, was er sehen will. Also wenn die Zeitungen voll sind von einem Panther oder einem Löwen, der in Berlin im Vorort rumläuft, sieht jeder in jeder Hauskatze, in jedem streunenden Hund ein Löwe. Ist eine rein mediengemachte Geschichte, meiner Überzeugung nach.
Und das Spannende ist, das ist mir dieses Jahr aufgefallen bei dem Berglöwen in Sachsen-Anhalt. Die Zeitung mit den vier großen Buchstaben findet immer einen aktuellen oder ehemaligen Idioten, der für sie gearbeitet hat, der sich
Richtig,
dann an Ort und Stelle begibt, um mit einem Fernglas dämlich in irgendeine Ecke zu gucken. Dann steht da Bildreporter, jetzt habe ich den Namen gesagt, sucht nach der Raubkatze. Und letztes Jahr war es sogar so weit, dass sich einer dahingesetzt hat mit einem Luftgewehr und seinem Hund, hat sich einen Jägerhut aufgesetzt, hat sich dahinter eine Hecke gesetzt und hat sich da tatsächlich ablichten lassen, wo ich mir dann so sage, also wie kann man denn so eine Szene daraus machen, wenn man offensichtlich keinerlei Belege hat dafür, dass dieses Tier in irgendeiner Form überhaupt existiert. Und da muss ich aber auch auf der anderen Seite mal sagen, in Bayern ist gerade ein Wels erschossen worden, weil Welse, die
Das ist
Küken
richtig, ja.
fressen, Welse, die kleine Hunde verschlucken, sind ja auch immer wieder Thema. Und dieses Jahr hat es dann wirklich mal einen Wels erwischt.
Das habe ich auch
Ja,
gelesen, ja.
das fand ich natürlich sehr, also vor allem bei dem Wels in Bayern kam ja hinzu, dass der Wels erschossen wurde von der Polizei. Das ist natürlich das Allerhärteste, ne? Als wenn der so an Land kommen würde und dann vorher. Also ich fand es, also ist so irre. Aber die Frage, Markus, die ich dir eigentlich stellen wollte, weil du bist ja eigentlich Forstwissenschaftler, und wie gesagt, diese Geschichte damals in Saarbrücken Anfang der 90er Jahre zog sich erstaunlicherweise genau über die 6 Wochen Sommerferien, fing am ersten Ferientag an, hörte am letzten Ferientag auf, also so über 6 Wochen. Das ist ein relativ langer Zeitraum ist. Man hat nichts gefunden, und ich habe mich damals schon gefragt, und das ist jetzt die Frage an den Forstwissenschaftler, wenn es so etwas tatsächlich geben sollte und dieser Panther, dieser Puma in Sachsen-Anhalt hätte wirklich existiert, dieser Panther im Saarland hätte damals existiert, dieser Löwe in Kleinmalchow vor 2 Jahren hätte existiert. Ich behaupte das jetzt laienhaft, und wie gesagt, du kannst dem gerne widersprechen oder im günstigsten Fall zustimmen. Das Wenige, was ich über Raubkatzen weiß, ist, dass die relativ gefräßig sind. Würde es in einem deutschen Waldgebiet, das von Förstern, von Forstleuten überwacht wird, wo jeden Tag Spaziergänger unterwegs sind, würde sich so eine Raubkatze in irgendeiner Weise bemerkbar machen? Würden da plötzlich irgendwie Rehe fehlen? Würde man ständig Überreste von gerissenen Tieren fehlen? Was würde real passieren, wenn sich ein wirklich gefräßiges Raubtier, eine Großkatze in einem deutschen Wald verstecken würde. Wie würde einem Forstexperten wie dir das auffallen?
Das ist ganz spannend, weil das ist ja auch immer so gleich der erste Hinweis, der dann darauf gegeben wird, mit Drohnen wird nach diesem Tier gesucht.
Ja.
Und mein bester Kumpel aus Studienzeiten arbeitet heute in einer der größten deutschen forstlich genutzten Drohnenfirmen. Das heißt, die haben wirklich auch die richtig großen, sehr teuren Drohnen, mit denen man beispielsweise eine Laservermessung machen kann, wo man also auch Bodenprofile abtasten kann. Die haben hochauflösende Wärmebildgeräte, wo die zum Beispiel auch im Frühjahr nach Rehkitzen suchen, wo du kleinste Wärmepunkte einfach auch wahrnimmst. Und das wurde zuletzt auch dann für die afrikanische Schweinepest genutzt und das so erfolgreich, dass man sogar Plätze, an denen mal Aas gelegen hat, nur durch die bakterielle Aktivität im Boden als Wärmesignatur noch ausgemacht hat. Das heißt, man bräuchte einfach nur eine einzige Drohne mit genügend Akkus, die man in einem Kataster über fragliches Waldgebiet drüber fliegen lässt, und man hätte nach wenigen Stunden das Ergebnis, dass da keine Großkatze, weil die zeichnet sich natürlich auch vor allem durch ein großes Wärmeprofil ab, dass da keine Großkatze existiert. Unsere Wälder sind ja nicht so wie die Urwälder mit einem sehr dichten
Ja.
Bewuchs ausgestattet, sondern die meisten Wälder sind ja zumindest wirtschaftlich erschlossen und werden hin und wieder dann dementsprechend auch wirtschaftlich genutzt. Das heißt, bei uns gibt es keinen großartigen Unterwuchs, der auch dieses Wärmeprofil also verstecken könnte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben zwei große Raubtiere in Deutschland, zum einen den Luchs und zum anderen den Wolf. Und wenn die da sind, merkt man das selbstverständlich zum einen an der Verhaltensänderung des Wildes. Also zum Beispiel Wild wird heimlicher. Schwarzwild, also Wildschweine, treten in größeren Rotten auf, werden dauerhaft auch aggressiver, stellen sich eher dann auch bei Drückjagden den Jagdhunden, werden also tendenziell auch in ihrem Verhalten geändert. Und dann findet man natürlich auch Risse. Das heißt, wenn jetzt wirklich irgendein Löwe in Berlin unterwegs wäre, das wäre überhaupt gar keine Schwierigkeit, weil es wirklich ein großes Tier ist. Wir sprechen hier von einer Raubkatze, die 250, 300 Kilo wiegen kann. Also die sieht man, die findet man, wenn das Tier wirklich da unterwegs ist. Und da muss ich auch noch dazu sagen, jeder, der irgendwie jagdlich oder forstlich was mitbringt, erkennt auf dieser Videoaufnahme aus Berlin sofort, dass das ein Wildschwein ist, was sich an einem Baum schuppert. Und also für mich war da von vornherein klar, ich weiß nicht, wer da einen Löwen sieht und warum da so eine Panik
Ja,
geschoben wird, aber
das
es
war
war
ja
von.
so ein bisschen auch die Geschichte da in Sachsen-Anhalt, wo du hast eben die Zeitung mit den großen Buchstaben erwähnt, aber es war ja. Was noch dazu kam, war ja auch, was mich immer wundert, auch in Sachsen-Anhalt jetzt bei dem Puma, sofort hat man eine Expertin, einen Experten gefunden, anscheinend irgendwie von der Uni oder was, die mit 80%iger Sicherheit in diesem verwackelten Handyvideo aus 500 Meter Entfernung einen Puma erkannt haben wollen,
Ja.
wo jeder Mensch, der bis drei zählen kann, sich fragt, was bitte ist das für ein Experte? Sind die alle nicht mehr ganz dicht im Hirn oder wollen die unbedingt in die Zeitung oder was?
Das ist tatsächlich so das Problem, weil es war ja auch der Katastrophenschutz dann, also die haben sich ja fotografieren lassen, die beiden also von der quasi Koordinationsstelle für Notfälle, und haben gesagt, wir sind uns wirklich auch sicher, dass hier eine Gefahr besteht. Und das ist ja dann nochmal die nächste Stufe, dass also wirklich auch verantwortliche Personen sich da hinstellen und sagen, wir sind uns
Ja,
sicher, dass eine
richtig.
Gefahr besteht. Diese Warn-App Nina wurde, glaube ich, auch alarmiert. Das heißt, da haben Leute Nachrichten gekriegt, so bitte geht nicht raus, es könnte eine Großkatze unterwegs sein. Und dann wurde auch gleich gesagt, naja, wir wollen die jetzt nicht umbringen und wir wollen die nicht schießen, was natürlich aus Gefährdungssicht durchaus also ein realistisches Szenario ist, schauen wir auf den Wels. Das heißt, man bräuchte einen Jäger, der dieses Tier dann auch erlegt. Nein, wir wollen es mit einem Betäubungsgewehr fangen und dann in einen Zoo bringen. Diese Pläne waren ja irgendwie alle schon fest, obwohl es diese Katze real nicht gab, weil einfach im ersten Schritt vergessen wurde, den Platz der Sichtung aufzusuchen und sich überhaupt erstmal ein Bild zu machen, wie sieht es denn da aus, weil das war das Problem. Niemand hat einfach wirklich mal an dieses Video einen Maßstab rangehalten, weil dann hätte man gesehen, dass die Hecke im Hintergrund nur einem ausgewachsenen Mann bis zur Hüfte geht und der vermeintliche Baum auch nur 2 Meter hoch war. Und damit hat sich die komplette Relation des Videos schon wieder quasi ins Kleine geschrumpft. Und dann hat man das wirklich auch gemacht. Man hat jemanden mit einem Metermaßstab dahingestellt, und auf einmal sah diese Katze halt aus wie eine Katze.
Eine andere Frage, Markus, in dem Zusammenhang, die ich mir seit 30 Jahren stelle, obwohl diese Fälle, wie gesagt, jeden Sommer immer und immer wieder auftreten. Immer wieder es am Schluss in allgemeiner Lächerlichkeit endet, veranstalten die Behörden immer und immer wieder diesen lächerlichen Wirbel, wie jetzt in Sachsen-Anhalt. Und wenn man bei den Leuten nachfragt, sag mal, lernt ihr eigentlich mal irgendwas dazu? Lest ihr irgendwie mal Zeitungen, was vor 2 Jahren in Berlin passiert ist, was vor 3 Jahren im Saarland passiert ist? Kommt immer die Antwort, ja schon, wir haben ja auch, also wir wissen ja auch nicht, was wir davon halten sollen, aber wir müssen das ja ernst nehmen, weil es könnte ja eine Gefahr sein.
Ja.
Wo ich dann sage, nein, könnte es nicht, selbst wenn im absolut unwahrscheinlichsten Fall das echt sein sollte und da würde ein Puma rumlaufen, der würde doch den Teufel tun und irgendeinen Menschen anfallen. Was soll dieser Unsinn? Wir müssen diese Gefahren ernst nehmen. Nein, muss man nicht. Man kann auch einfach mal über Dinge lachen. Oder sehe ich das vollkommen laienhaft total falsch?
Ja, genau das ist der Punkt. Vor allem, es geht ja noch weiter. Es kommentieren dann wirklich Leute unter diese Videos, warum man das Tier denn schon wieder erschießen wollte und warum man es schon wieder einfangen wollte. Man soll doch froh sein, dass eine Wildart nach Deutschland zurückkehrt, wo ich mir dann so denke, ein Puma aus Nordamerika, ja, wir sind froh, dass er zurückkehrt. Natürlich sind wir froh. Wir wären auch froh, wenn Nashörner wieder zurückkehren würden nach Europa. Also man fragt sich dann immer, ob diese Leute wirklich kein Fünkchen Bildung haben. Und diese Kommentare sind nicht nur Einzelkommentare, sondern gerade diese vermeintlichen Tierfreunde und Tierschützer, die also in ihrem Lebtag noch nie wirklich in der Natur waren und wirklich mal Natur erlebt haben, die kommentieren dann meistens aus klimatisierten Großraumbüros heraus, man solle dieses Tier doch bitte in Ruhe lassen, was zum einen nicht existiert und zum anderen, selbst wenn es existieren würde, in diesem Ökosystem völlig fehlt am Platz wäre und man es eigentlich bemitleiden müsste, weil es das einzige Tier seiner Art jenseits des Atlantiks wäre. Also und das hinterlässt halt bei mir immer so Kopfschütteln. Und also mal ohne Mist, wir hatten in Leipzig einen Ausbruch von Löwen im Zoo. Und wenn es wirklich diese Tierarten in freier Wildbahn gäbe, dann würde auch nicht der Versuch unternommen, da jemanden auf 20 Meter an das Tier mit einem Betäubungsgewehr ranzuführen, um dieses Tier zu betäuben, sondern dann muss man auch wirklich klipp und klar sagen, da greift der Katastrophenschutz dann wirklich und da geht jemand mit einem großkalibrigen Gewehr und erschießt dieses Tier aus bestmöglich großer Distanz, ohne eine Gefährdung für andere Umstehende oder Leib und Leben für weitere Personen zu verursachen, weil dann ist die Gefahr wirklich da. Und dann geht man da auch kein Risiko mehr ein. Also man darf sich das wirklich nicht so vorstellen, als wäre da jetzt großartig die Möglichkeit gegeben, anders zu reagieren. Ich hatte selber mal so eine Situation auf dem Dorf. Da war es kein Raubtier, da war es nur eine Kuh, die einen schlechten Tag erwischt hat. Und wenn man sieht, was für eine Gewalt und was für eine Kraft so ein Tier, was normalerweise friedlich auf der Weide steht, aufbringen kann und sowohl Gartentore als auch Gartenzäune als auch PKWs gar kein Hindernis mehr darstellen, sondern das Tier sich einfach denkt so, nein, ich wiege 300 Kilo, ich gehe da jetzt lang. Und dann geht dieses Tier da lang. Und wir hatten damals das Glück, dass wir landwirtschaftlich gut aufgestellt waren und das Tier zum Schluss in einen Pferch getrieben werden konnte und es der Tierarzt dann erst betäubt hat, wo es keine Gefahr mehr darstellen konnte. Kurz davor standen dort 15 Jäger und haben darüber debattiert, wie man es am besten vom Ort wegbekommt, damit man es notfalls dann eben auch aus Schutz der Allgemeinheit schießen könnte. Das klingt zwar immer sehr brutal, aber wie gesagt, es sind dann in diesem Moment wirklich ganz andere Kräfte, mit denen man nicht mehr mithalten kann.
Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, ob das, was du jetzt sagst, für oder gegen meine These spricht. Deshalb möchte ich es nochmal konkretisieren.
Also,
Wenn dieser Landrat in Sachsen-Anhalt zu dieser Frau, die dieses Video aufgenommen hat, gesagt hätte: Schön, gute Frau, süße Katze, verschwinden Sie bitte und stehlen Sie nicht meine Zeit. Er hätte keinen Wirbel gemacht, hätte keinen Alarm ausgelöst, hätte keine Medien informiert, hätte der richtig oder falsch gehandelt.
der hätte absolut richtig gehandelt. Das ist halt dann, weil es keinen objektiven Beweis gab, dass eben eine Gefahr bestanden hat. Wenn aber jetzt wirklich klar erkennbar, und wir haben ja nun wirklich alle Smartphones mit uns rumtragen, wenn auf diesem Video auch wirklich nur ansatzweise eine wirkliche Raubkatze zu erkennen wäre, und Gnade uns Gott, wenn AI ins Spiel kommt in den nächsten 10 Jahren im Sommerloch, dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann ist natürlich auch von einer Gefahrensituation auszugehen und dann muss natürlich auch reagiert werden. Ein verwackeltes Handyvideo, wo nicht mal geprüft wurde, wie groß ist das Gebüsch und wie groß ist der Heuschober, der da steht und wie groß ist der Baum und passt die Relation, also ist es wirklich objektiv möglich, ja, dann ist natürlich Quatsch. Aber wenn natürlich dann 3 Leute darauf einen Löwen erkennen und das so bestätigen oder auch einen Puma, ja, dann geht es natürlich los.
An dieser Stelle kurz, weil du vorhin sagtest, die hätten irgendwelche ja, Expertinnen oder Experten befragt. Also die Quelle, die ich gefunden habe, sagt ja, dass diese 80% Bezifferung auf die Dezernentin des Landkreises, also
Ja, genau, das ist
irgendeine
ganz
random,
toll.
das ist
Die
keine Expertin, es ist
geborene
einfach.
Expertin für Raubtiere, die Dezernentin vom Landkreis, genau, ja.
So, und was hier passiert, ist auch sehr interessant, ist ja, die haben dann ja gesagt, erstens, die Annahme war da und dann hat sich jemand daran erinnert, dass vermeintlich, und auch das war eine Fehlinformation, ja, ein Tier dort getötet worden sei von einem größeren Tier. Später hat sich aber herausgestellt,
Ja.
dass das ein Tier war, das nicht von einem anderen Tier getötet wurde, sondern wo dann am Kadaver irgendwelche Raben sich zu schaffen machten und das dann beim Auffinden für irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, so aussah, als könnte es von irgendeinem Wildtier getötet worden sein. Und diese beiden Informationen, typisch Menschen, hat man jetzt hier sozusagen vor der Hypothese zusammengebracht. Bestätigungsfehler in jeder Sendung, ne? Du hast eine Annahme und die Informationen werden entsprechend der Annahme interpretiert. Auf einem Video ist etwas, was ein paar Leute für einen möglichen Puma halten. Irgendjemand erzählt, da wurde doch letztens irgendwie ein Kadaver gefunden, der vielleicht von einem großen Tier getötet wurde und zack, glauben die Leute, das wäre ein Beleg. Super schönes Beispiel dafür, wie selektive Wahrnehmung funktioniert. Und zum Thema Medienberichte ist natürlich sehr tragisch, wenn Leute dann, wenn der erste Bericht draußen ist, dann scheint es bei tagesaktuellen Medien häufig so zu sein, dass einige andere Medien sich unter dem Druck sehen, dann auch entsprechend zu berichten, nach dem Motto, ja, wenn dort darüber etwas zu lesen ist und bei uns nicht, dann kommen Fragen auf. Und manchmal führt das bei manchen Medien dazu, dass dann so eine Dominoeffekt-Dynamik entsteht. Das ist sicherlich ein Problem bei solchen Themen.
Ich
Ja,
glaube
dem.
tatsächlich auch, dass solche Sachen wie AP und dpa da auch eine kritische Rolle spielen, weil sobald die eine Meldung haben, gibt es ganz viele Systeme, die diese Meldungen einfach für jedes Nachrichtenhaus quasi heranziehen und mit übernehmen. Und ich hatte vor kurzem erst von einem Aasforscher die Nachricht, dass wir forensischen Entomologen alle arbeitslos werden. Und ich hatte doch so ein bisschen Angst, so von wegen, ja, guckst du mal nach, warum du arbeitslos wirst. Und er hatte halt irgendwie in einem beiläufigen Satz mal erwähnt, dass er in 900 Metern Höhe an einem Bisonkadaver oder an einem Büffelkadaver, der da ausgelegt wurde aus dem Tierpark, bei seiner Aasforschung eine Fliegenart entdeckt hat, die aus dem Mittelmeerraum einwandert und zuerst alle anderen Fliegenlarven auffrisst, bevor sie selbst am Kadaver frisst. So, und dadurch für uns forensische Entomologen die Spuren vernichtet. Dass wir Chrysomnia albiceps 2001 das erste Mal beschrieben haben in Europa, dass wir darüber schon reihenweise Publikationen haben. Das ist den Medien dann natürlich nicht aufgegangen. Was die sich gemerkt haben, ist, aha, Aasforscher findet neue Fliegenart, Fliegenart frisst den forensischen Entomologen und Kriminalisten die Spuren weg. Problem. Und das war wirklich in allen Nachrichtensendern, in Zeitungen, so von wegen, ja, hier, diese Fliegenart macht uns alle arbeitslos. Und zum Schluss war es kalter Kaffee.
Ich dachte, das wäre die AI und nicht die Fliegenarten, die uns alle arbeitslos
Ich hätte jetzt auch
machen.
An die AI, an AI gedacht, ja.
Ja.
Aber da hast du wahrscheinlich nicht genug Material zum Trainieren, um
wahrscheinlich, ja.
Vielleicht noch ein letzter Punkt zu diesem Thema, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Holm, weil Markus, du hast gerade die Kommentare unter diesem Video angesprochen. Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, ich hab mir auch, also es war ja im Landkreis Braunsbetra, glaube ich, oder so heißt das. Und ich habe mir auf der Facebook-Seite mal die Kommentare darunter angesehen. Und es ging seit diesem Vorfall in Berlin vor 2 Jahren, war ja so ein bisschen die Vermutung, die verarschen uns alle. Natürlich war das kein Wildschwein. Es war ein echter Löwe, der aus einer Privathaltung entkommen ist. Aber diese Privathaltung ist ein, wenn man das so sagen darf, ein bekannter Clan in Berlin. Das durfte nicht bekannt werden. Und diese Verschwörungstheorie zieht sich, also unter diesen Kommentaren, ihr könnt gucken bei, wie gesagt, Braunsbetra, Landkreis, Facebook, Puma, hunderte von Kommentaren genau in diese Richtung. Ihr wollt uns doch alle nur verarschen, das kann doch keine Katze gewesen sein. Ihr wisst genau, dass es dieses Tier wirklich gibt. Das ist aus einer Privathaltung entkommen. Das sind reiche, mächtige, kriminelle Leute, die dürfen nicht bekannt werden und deswegen sagen die jetzt, dass das eine Katze war. Also das ist, so, glaube ich, so ein bisschen die neue Dimension 2025, Holm, dass selbst damit lupenreine Verschwörungstheorien mit allen Zutaten gebaut werden.
Das ist gar keine Katze, das ist ein versteckter Illuminat mit Katzenohren.
Ja, abgesehen davon, dass wir es inzwischen mit Clan-Kriminellen dann danach zu tun hätten, die tatsächlich so viel politischen also da wird es ja wirklich wirr.
Ja.
Ja, Holm, du wurdest ja jetzt gerade schon angesprochen. Was ist denn, wir haben ja im Titel auch Meteoriten stehen, was ist denn der Unterschied zwischen Meteoriten, meteorologisch, Meteoroiden und bevor ich mich jetzt am Feuer meiner Zunge verschlucke, gebe ich einfach die Frage an dich.
Okay, also also grundsätzlich die Unterscheidung und wir bleiben jetzt mal bei den astronomischen Begriffen. Also ein Meteor ist etwas, was in die Erdatmosphäre eintritt und nicht unten ankommt, weil es schon verglüht in der Regel in der Atmosphäre, verglüht, zerplatzt, was auch immer. Ein Meteorit ist etwas, was unten einschlägt. Wobei es tatsächlich Dinge gibt, die unten nicht einschlagen und trotzdem problematisch sein können. Dann gibt es noch den Meteoroiden. Das ist im Prinzip sowas wie ein Asteroid, also etwas, was um die Sonne kreist, ähnlich wie ein Planet, aber kleiner ist. Also ein Asteroid ist deutlich kleiner als ein Planet. Ein Meteoroid ist noch kleiner. Das ist halt so ein einzelnes Ding, was irgendwie rumfliegt und keine Ahnung, ein Zentimeter groß ist. Und wenn das jetzt auf die Erdatmosphäre trifft, dann sehen wir nachts eine schöne Sternschnuppe. Also ein Meteoroid würde sehr wahrscheinlich zu einem Meteor werden. Das ist alles sehr verwirrend, wenn wir jetzt die Meteorologie noch dazu nehmen, bei denen ist ein Meteor alles, was in der Atmosphäre schwebt. Also Wassertropfen in Wolken sind Hydrometeore für die Meteorologen. Daher kommt auch die Meteorologie. Also die Begriffe sind ein bisschen verwirrend, aber ja.
Und es gibt ja auch ein sehr gutes Album, was Meteora heißt. Das nennt sich, glaube ich, aber wegen der griechischen Insel so. Ich weiß es auch nicht.
Für Popkultur bin ich nicht zuständig.
Ja, tut mir leid, Holm. Da bist du wahrscheinlich auch zu alt für. Nein,
danke.
Ja, bitte, bitte, immer gerne. Keine Ursache, Boss, ich helfe doch gerne. Nein, was ich auch noch fragen möchte, ist, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es A, diesen riesigen Meteoriten gibt, der, keine Ahnung, die Atmosphäre kocht, die Erde zerstört, Lava überall, was auch immer. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von so einem faustgroßen oder kopfgroßen Meteorit getroffen werde? Oder
also,
ein anderer Mensch?
Dass man getroffen wird, ich fange mal damit an, weil das sind ja die Dinge, die, also dass sowas hier runterkommt, passiert eigentlich ständig. Und es gibt Meteoritensammler, die da ganz wild drauf sind. Es gibt natürlich auch wissenschaftliche, wirklich eine systematische wissenschaftliche Suche nach Meteoriten, weil man über die natürlich ein bisschen was erfährt, über das, was da oben ist, und man guckt, was unten ankommt. Aber Fälle, in denen Menschen von Meteoriten getroffen wurden, sind dokumentiert genau 2. Und dokumentiert heißt, also solange Menschen darüber Sachen aufschreiben. Ein Fall war 1954. Eine Frau namens Ann Hodges in Alabama, die war zu Hause. Ein Meteorit hat das Haus getroffen. Ist dann natürlich durch die Struktur des Hauses deutlich abgebremst, mehr oder weniger auf sie runtergefallen. Und hat ihr einen Bluterguss an der Hüfte verpasst. Die hat hinterher aber sehr darum gekämpft, den Meteoriten behalten zu dürfen. Und also das war so ein 4-Kilo-Klotz. Also es war schon ganz ordentlich. Wenn sie den direkt abgekriegt hätte, wäre das nicht gut gewesen. Und dann gab es tatsächlich einen Fall 2016 in Indien, wo jemand auf dem Campus der Universität unterwegs war und neben ihm ein Meteorit eingeschlagen ist und er von den aufspritzenden Steintrümmern so stark verletzt worden ist, dass er am selben Tag dann noch gestorben ist. Also das sind die 2 Fälle, die man weiß, und das angesichts von so und so viel Milliarden Menschen auf der Erde kann man sagen, das Risiko ist überschaubar. Es gibt durchaus größere Risiken. Aber ja, also die Fälle gibt's. Was so die ganz großen Sachen angeht, also wenn wir sehr weit zurückgehen in der Geschichte, dann haben wir Fälle, wo Planeten wirklich durch den Einschlag von irgendwas wirklich massiv verändert worden sind. Also wir wissen, dass ein großer Teil der Mars-Oberfläche so aussieht, wie sie aussieht, weil da eine Kollision mit einem Asteroiden, wahrscheinlich würde man da schon Zwergplanet dazu sagen, also mit einem sehr, sehr großen Objekt stattgefunden hat. Das ist allerdings auch schon sehr, sehr lange her. Oder wir wissen, auf der Erde, der Mond besteht im Wesentlichen aus Material, das von der Erde stammt. Das heißt, das Material muss irgendwie von der Erde wegtransportiert worden sein. Jetzt kann man sich überlegen, wie kann das sein, dass Material in der Größe des Mondes von der Erde wegtransportiert wird. Das kann eigentlich nur passieren, wenn irgendwo so auch ein riesig großes Objekt eingeschlagen ist und das halt rausgesprengt hat. Also da ist natürlich klar, wenn sowas heute irgendwie passieren würde, dann würde das gäbe es kein höheres Leben, das irgendwie überleben könnte. Also das, wir wissen aber auch, das ist schon sehr, sehr lange her, und das ist zu Zeiten passiert, als sozusagen das Sonnensystem noch jung war und die Planeten dabei waren, sich sozusagen ihren Weg frei zu räumen. Und die Planeten sind heute so, wie sie sind, weil sie eben durch Kollisionen alles Mögliche aufgesammelt haben, was ihnen im Weg war. Das heißt, das ist im Wesentlichen, dieses Material ist nicht mehr da. Wenn man noch ein Stückchen kleiner geht, gibt's das. Das nennt man immer noch Global Killer. Das ist also etwas, was globale Massenaussterbeereignisse verursachen könnte. Und bei einem Massenaussterbeereignis geht man davon aus. Moment, die Definition eines Massenaussterbeereignisses ist also das ist ein bisschen umstritten, aber 75% der Tierarten auf der Erde aussterben. Also wirklich nicht alles Leben auf der Erde weg, aber sehr viel davon. Und da können wir in die Vergangenheit gucken und stellen fest, dass das ist in den letzten 500 Millionen Jahren 5-mal passiert, dass es solche Massenaussterbeereignisse gab, die durch Einschläge verursacht sein könnten. Wir gehen stark davon aus, dass das letzte richtig große Massenaussterbeereignis, dem die Dinosaurier zum Opfer gefallen ist, wohl durch einen etwa 15 Kilometer großen Asteroiden verursacht wurde, der im Golf von Mexiko eingeschlagen ist. Also das ist die gängige These derzeit. Wie gesagt, das wäre für Menschen auch sehr, sehr schlecht, wenn das passieren würde. Es ist zuletzt das letzte Mal, dass es passiert ist, hat es die Dinosaurier weggerafft. Nur mal um die Größenordnung und die Wahrscheinlichkeiten. Und auch das muss man sagen, es wird sozusagen mit jedem Ereignis unwahrscheinlicher, weil wieder eins weggeräumt ist. Das bezieht sich jetzt auf das, was wir Asteroiden nennen, also alles, was sich so innerhalb, also dieses Wegräumen, ja, alles, was sich so innerhalb der Neptunbahn, also da, wo es Planeten gibt, bewegt. Also da kennen wir auch die allermeisten Asteroiden inzwischen. Da gibt es eine Gefahrenskalierung, wo man sagt, okay, welche könnten der Erde irgendwie in so und so vielen Jahren bedenklich nahe kommen? Wenn man die Bahnen dann sehr genau kennt, stellt man meistens fest, das Risiko besteht doch nicht. Aber ja, solange wir die Bahnen nicht so genau kennen, gibt es eben eine Anzahl von, ich glaube, so je nach Zählung zwischen 100 und 400. Also das sind jetzt keine Global Killer dabei, sondern das sind eher so Planeten, Einschläge in der Größenordnung, die könnten, wenn sie auf eine Großstadt fallen, diese Stadt erheblich schädigen. Und dass es solche Ereignisse gibt, wissen wir vom Tunguska-Ereignis. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts ein Einschlag in Sibirien 1908, wo, sagen wir mal, eine Verwüstung angerichtet wurde, die man einer Sprengkraft von so 2 bis 3 Mal Hiroshima-Bombe zuordnet. Also das war glücklicherweise in einem sehr, sehr dünn besiedelten Gebiet, sodass da nicht wirklich viele Menschen zu Schaden gekommen sind. Aber man hat doch auch in den nächsten Städten noch sowas wie geplatzte Fensterscheiben und sowas gehabt. Also das, und ja, mehrere Hiroshima-Bomben und sowas muss man so mitrechnen. So jetzt nicht zwangsläufig aber so die grobe Größenordnung alle 100 Jahre. Also das passiert schon.
Es gab ja auch irgendwie in Russland dann nochmal so ein Ereignis, wo die irgendwie das auch dann schon mit Dashcams und Handykameras gefilmt hatten, wo es auch in der Nähe von der Stadt passiert war und es dort, wer weiß, wie viel Glasschaden gegeben hat. Aber das Ding ist halt auch schon in der Luft explodiert und nicht aufgeschlagen.
Ja, also tatsächlich beim Tunguska-Ereignis hat man auch keinen Einschlagkrater gesichert gefunden bis jetzt und geht davon aus, dass das auch zumindest das allermeiste davon, also dass der einfach in der Atmosphäre explodiert ist, weil die eingeschlossenen Gase das dann halt zerrissen haben und dass das im Prinzip dieses Ereignis eigentlich eher den großen Schaden unten angerichtet hat und nicht der direkte Einschlag von Fragmenten. Aber das ist tatsächlich, ja, also das gibt's, das, was da jetzt, dieses Video, was es da in Nordsibirien auch gab, war schon eine Größenordnung kleiner, aber ja, trotzdem natürlich nicht harmlos passiert. Also und dann gibt's natürlich dieses Ding, was so ein bisschen, also wir reden jetzt bei dieser Sache, was wir kennen, immer von den Objekten, die von innerhalb der Neptunbahn kommen. Theoretisch, und das kennen wir von Kometen, es tauchen immer mal Kometen auf, die irgendwie einmal irgendwie von ganz weit draußen, in der Regel aus der Oortschen Wolke, also weit, weit außerhalb der Kometenbahnen, aber noch unter dem Einfluss der Schwerkraft der Sonne. Da befinden sich irgendwelche Objekte, die wir nicht sehen können, weil die Sonne einfach da nicht genug Licht hinliefert, dass wir aus der Reflexion irgendwas erkennen könnten. Die Vermutung ist, dass da auch einige ziemlich große Objekte dabei sind, die halt auch um die Sonne kreisen, irgendwie aber halt sehr, sehr weit draußen. Und da gibt es diese etablierten Planetenbahnen sehr wahrscheinlich auch noch nicht, weil die einfach sehr viel längere Umlaufzeiten haben. Und wenn da ein Objekt aus seiner Umlaufbahn gerissen wird, weil es an was Größerem vorbeikommt, dann kann es halt passieren, dass das Richtung Sonne abgelegt wird und dann abgelenkt wird und dann halt irgendwie hier die Planetenebene kreuzt. Das ist ja, wie gesagt, passiert immer mal als Komet, dann fällt das halt sehr auf. Und theoretisch könnte natürlich sowas auch gefährlich werden. Da würde ich jetzt aber auch sagen, die Sachen, also damit etwas aus seiner Umlaufbahn rausbewegt wird, müsste ja etwas noch Größeres dran vorbeikommen. Also Die Wahrscheinlichkeit davon lässt sich nicht gut beziffern, aber sie ist sehr, sehr, sehr gering.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, warum die in den Filmen das dann immer in die Erde einschlägt und nicht irgendwie in die Sonne oder in Jupiter, die sind ja viel schwerer
Und immer in
eigentlich.
Amerika,
Und
immer
immer
in
in
Amerika.
Amerika, genau. Immer New York
Genau.
Flutwelle, also immer.
Also
Hatte die Erde eine besondere Schwerkraft, wenn man einen Film macht, Holm?
ja, auf den Film ganz bestimmt, weil man braucht ja Geld, um das zu drehen. Insofern muss das natürlich in Amerika einschlagen. Da kommt halt, vielleicht haben wir demnächst mehr solche Einschläge in China, wenn da einfach das Budget für große Filmproduktionen. Aber tatsächlich, wir hatten den Jupiter gerade erwähnt. Also was so ein bisschen die Sache hochgekocht hat, war tatsächlich 1997 der Komet Shoemaker-Levy 9, der auf den Jupiter eingeschlagen ist oder halt in den Jupiter gestürzt ist. Das ist ja ein Gasplanet. Tatsächlich ist Jupiter der Kandidat, der mit der größten Wahrscheinlichkeit sowas absorbiert, weil er einfach am größten ist und die größte Schwerkraft hat. Und der Jupiter hat eben auch einen sehr großen Bereich unseres Sonnensystems halt von irgendwelchen Asteroiden leergefegt, weil er einfach mit seiner gigantischen Schwerkraft da einfach sehr viel entweder aus dem Sonnensystem rausschleudert oder eben
Unser Staubsauger.
absorbiert. Ja, tatsächlich. Also
Aber
der.
wo könnten wir denn was vom Jupiter dann abbekommen, wenn da was reinstürzt?
Nein. Also wenn es
Okay.
im Jupiter, in den Jupiter stürzt, dann ist es im Jupiter. Also das,
Okay.
ja.
Aber wenn man jetzt mal so die Medienlage derzeit anschaut, es gibt ja gerade wieder einen, der auch verstärkt überwacht wird, wo es eben hieß, so am Anfang, ja, so eine 0,5-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er auf die Erde einschlägt. Dann die Woche danach waren wir schon bei 2, die Woche danach dann bei 4. Danach die Woche hieß es dann, er schlägt mit 5-prozentig auf den Mond ein. Also es scheint ja irgendwie, ich glaube, für 2038 oder 35 etwas auf. Also zumindest was in unsere Richtung zu kommen, wo ich mich dann aber frage, also wie errechnet man denn die Wahrscheinlichkeit von 5%, dass es den Mond trifft? Weil man muss ja zu diesem Zeitpunkt die Position der Erde, die Position des Mondes, also kann man das so weit vorausberechnen, wann, zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft Erde und Mond in einer bestimmten Konstellation stehen?
Ja, nicht nur das. Also du musst ja vor allen Dingen die Bahn dieses Objekts sehr gut vorausberechnen können. Und ja, das kann man tatsächlich. Also man kann, wenn die genau genug sind, aus relativ wenigen Messungen tatsächlich die Bahn eines solchen Objekts über die nächsten Jahrtausende vorausberechnen. Die Bahn von Erde und Mond und den großen Planeten, das ist überhaupt kein Problem. Also die große Unsicherheit gibt es halt immer bei der Bahn von diesen Objekten, weil man meistens halt relativ wenig Messungen hat. Also wenn man halt oder wenn es halt Kometen sind, die wiederkommen, dann resultiert die Unsicherheit häufig einfach daraus, dass man nicht weiß, wie viel Masse die beim letzten Umlauf um die Sonne verloren haben, weil in dem Moment, wo sie an der Sonne vorbei sind, werden sie ja relativ schnell dunkel und dann kann man das nicht mehr so genau messen. Also man weiß halt immer, also Kometen, gerade Kometen, die relativ nah an die Sonne rankommen, da weiß man häufig nicht so genau, wie die Bahn sozusagen nach der Sonnenpassage, also wie die nächste Umlaufbahn dann wieder wird.
Aber bewegen wir uns nicht alle? Oder ist das so, dass wir alle in einem Verhältnis uns zueinander bewegen?
Ja, also
Also
natürlich
Planet meine ich.
bewegt sich alles, aber also das kann man alles sehr,
Aber
sehr
die
gut
Distanz
berechnen,
verändert
weil
sich
wir,
ja auch.
bitte?
Es wird jetzt gerade zu einem anderen Thema hier, aber nee, ich meine Frage war, die Distanz zwischen zum Beispiel Planeten verändert sich ja auch. Also,
Ja,
nee, vielleicht geht es
aber die
zu
sind ja,
weit.
befinden sich ja alle auf ihren Umlaufbahnen um die Sonne und die kennen wir sehr, sehr, sehr genau. Und da können wir auch die Einflüsse, keine Ahnung, also der Einfluss, den der Jupiter auf irgendwelche, also hauptsächlich natürlich der Jupiter als größter Planet, auf die Bahnen der anderen Planeten hat und sowas, der ist auch nicht vernachlässigbar. Also aber das wissen wir schon sehr, sehr lange. Also tatsächlich mit die ersten Daten zur Relativitätstheorie stammen aus Messungen der Merkurbahn, wo man schon damals in den Berechnungen der Merkurbahn den Einfluss der anderen Planeten auf den Merkur berücksichtigt hat in den also auch diese Veränderung der Merkurbahn, ich kann es jetzt gerade nicht sagen, wie lange das dauert, bis sich die Merkurbahn einmal um sich selbst gedreht hat. Aber das sind extrem langsame Veränderungen und selbst die konnte man also vor 100 Jahren schon sehr, sehr genau berechnen. Also so genau berechnen, dass man festgestellt hat, die Modellrechnungen stimmen auf Basis der Newtonschen Mechanik nicht mit dem überein, was man beobachtet. Und der Merkur fliegt ein ganz kleines bisschen anders, als man das erwarten würde. Und eine der Antworten darauf war die allgemeine Relativitätstheorie. Die andere denkbare Antwort wäre gewesen, dass es halt da irgendwo noch einen Planeten, der noch näher an der Sonne ist als der Merkur und den man dementsprechend schlecht sehen kann, gäbe, der halt irgendwie von sich aus den Merkur wieder ablenkt. Aber das
Aber müsste der nicht sehr schnell sein, wenn er so nah an der Sonne ist? Also sorry, es geht jetzt wirklich voll in eine andere Richtung.
Ja. Der hätte dann eine kurze Umlaufzeit, das ist richtig. Okay. Aber es geht einfach nur, also man hat eine Zeit lang halt wirklich spekuliert, ob es noch einen unentdeckten, relativ massereichen Planeten gibt, der halt die Merkurbahn dann entsprechend ablenkt. Das hat sich aber, wie gesagt, dann damit erledigt, dass man dann auch andere Hinweise auf die Richtigkeit der Relativitätstheorie gefunden hat.
Bevor der Markus mir jetzt einschläft. Im Chat ging es gerade um Tollwut und um Hauskatzen. Was kannst du mir zu diesen Risiken sagen?
Also, wenn deine Katze aus irgendeinem Grund Tollwut hat und dich beißt, bekommst auch du Tollwut. Das ist also wirklich auch nur so ein Thema, dass das in Deutschland ausgerottet ist, eben durch Schluckimpfungen und verschiedene Maßnahmen, letztlich auch durch eine aktive Bejagung von Raubwild, weil derartige Krankheiten können sich natürlich schneller ausbreiten in zu hohen Beständen. Das ist ja immer so das Problem, sobald ein Bestand zu hoch wird, wird er krankheitsanfällig. Und dadurch, dass wir keine Unmenschen sind und diese Tiere eben nicht jämmerlich an Wildkrankheiten zugrunde gehen lassen wollen, werden sie halt auch bejagt. Und Tollwut ist also spätestens ab, ich würde jetzt einfach mal sagen, dem östlichen Polen, Weißrussland und der Ukraine ein absolutes Thema. Also da gibt es die Tollwut, da können Straßenhunde Tollwut übertragen, da können Füchse Tollwut übertragen, da können Hauskatzen, wenn sie irgendwie gebissen worden sind, vom tollwütigen Fuchs auch übertragen. Alles, was in einem Moment in irgendeinem Form mit einem tollwütigen Lebewesen zu tun hatte und gebissen wurde, weil es wird durch Speichel übertragen, kann Tollwut tragen und letztlich auch eine Hauskatze kann theoretisch Tollwut in sich tragen und diese auch verbreiten. Es gibt noch ein Tollwutreservoir bei uns, was auch letztlich gemonitort wird. Das sind Fledermäuse. Also bestimmte Fledermausarten tragen das in sich, sind davon nicht betroffen, aber können es über den Speichel dementsprechend auch verbreiten. Also die Krankheit ist nicht, wie so gerne angepriesen, in Europa ausgerottet, sondern die steht letztlich immer in der Möglichkeit, auch wieder nachzurücken. Allerdings ist das natürlich auch eine zum einen meldepflichtige Krankheit bei Tieren und zum anderen natürlich auch erstmal eine zumindest für den Menschen relativ gut behandelbare Krankheit, wenn man schnell behandelt wird. In anderen Teilen der Welt ist Tollwut nach wie vor ein Todesurteil. Also ich habe jetzt erst wieder ein Video gesehen, was sehr tragisch war. Darin wurde halt gesagt, es ist ein ukrainischer Soldat gewesen, der auch im Schützengraben sich irgendwie mit einem Fuchs angefreundet hat, den gefüttert hat, dann gebissen wurde, dann nicht zum Arzt gegangen ist, weil er natürlich dachte, okay, der Fuchs ist freundlich, dementsprechend die Schutzimpfung oder die nachgerückte Impfung dann nicht bekommen hat, selber an Tollwut erkrankt ist und bei ihm hat man dann auch wirklich auch die finalen oder präfinalen Symptome gesehen, dass der schon kein Wasser mehr trinken konnte, weil man dann eine Angst oder eine absolute Abscheu vor Wasser entwickelt bei der Tollwut. Also es ist nicht so weit weg, wie man annimmt, sondern es steht mehr oder weniger in Europa auch theoretisch vor der Tür. Und auch Hauskatzen können theoretisch Überträger dieser Krankheit sein.
Und wenn, selbst wenn man die Tollwut mal ignoriert, was ich natürlich nicht tun möchte, aber ich habe mal gehört, dass auch Katzen, und ich, da ging es auch im Chat gerade eben drum, dass auch Katzen an sich, wenn die einen beißen, schon irgendwie, dass das ziemlich fies sein kann.
Ja.
Also ist
Also
ja auch wieder so eine
generell.
Gefahr, die man voll unterschätzt.
Generell alle Raubtiere, die wir als Haustiere halten, Haushund, Hauskatze, tragen natürlich eine Menge Bakterien und dadurch auch einen relativ großen Bakteriencocktail in sich. Und gerade bei Katzen, die haben sehr lange, sehr spitze Zähne, kann das auch tief in die Haut bis in den Muskel hinein verabreicht werden. Und das führt natürlich unmittelbar, wenn das nicht sofort auch ärztlich behandelt wird, zu einer Infektion, bis zu einer Sepsis. Also da kann man auch direkt mal Finger oder Hand einbüßen. Aber da muss man gar nicht so weit gehen. Reicht auch, wenn man von Menschen gebissen wird. Auch ein Menschenbiss kann eine wirklich total fiese Infektion verursachen. Da braucht man nicht mal die Haustiere. Und über Wildtiere brauchen wir dann gar nicht zu sprechen. Also das ist natürlich hochgefährlich, wenn irgendein Speichel von einem Tier oder eben auch von einem Menschen bis in die Blutbahn bzw. in die Muskelschicht kommt. Oberflächlich mag das alles gehen, aber selbst das ist nicht zu unterschätzen. Die Gefahr ist einfach da. Und es kann sogar so weit gehen, dass sogar ein Kratzer von der Katze sich ganz, ganz fies infizieren kann, weil es halt nicht gut versorgt ist, weil es halt unter die Haut rutscht, weil es sich da entzünden kann. Ja. Alles nicht zu unterschätzen, alles mit einer höheren Gefahr verbunden, als dass man durch einen gegessenen Käfer stirbt.
Also
Wie ist das?
generell muss man ja bei Haustieren das Infektionsrisiko, du hattest das Kratzen erwähnt, also man muss sich letztlich gar nicht verletzen. Also dass Haustierparasiten, ich sag mal Toxoplasmose oder irgendwelche Bandwürmer von Tieren auf Menschen übertragen werden, setzt nicht unbedingt irgendein gewalttätiges Geschehen voraus. Das
Das
ist
stimmt.
also gerade
Ja.
Toxoplasmose ist bei Katzenbesitzern jetzt nicht so selten.
Nee, das ist absolut richtig.
Ich habe natürlich noch eine Frage, weil ich den Wald bei dir sehe, Markus. Ich bin auch in der Nähe eines Waldes aufgewachsen oder ich bin in der Nähe eines Waldes aufgewachsen. Und da wurde mir schon von klein auf eingeschärft, wenn du in den Wald gehst und ein Wildschwein siehst, dann renn. Wie realistisch ist das? Wie gefährlich sind Wildschweine tatsächlich?
Ja, das ist halt auch so ein bisschen die unterschätzte Gefahr. Also ich sage dann immer zu den Leuten, wenn sie spazieren gehen, sobald es nach Maggi riecht, irgendwo im Wald, solltet ihr gehen. Da müsst ihr nicht rennen, da solltet ihr einfach nur gehen und die Augen offen halten. Schweine haben einen ganz charakteristischen Geruch, wenn die mal irgendwo waren oder sich auch, der Jäger spricht von eingeschoben haben. Also wenn sie in irgendeiner Dickung liegen, dann riecht man das. Und dann sollte man auch nicht unbedingt nachgucken, warum es da nach Maggi riecht, sondern sollte einfach seines Weges gehen, laut reden, vielleicht ein bisschen in die Hände klatschen, damit die Tiere erstmal mitbekommen, oh, da ist jemand. Also die meisten Situationen auch mit Wildschweinen entstehen eigentlich daraus, dass sie überrascht werden. Und die größte Gefahr besteht dann darin, dass man einen Frischling, der sich von der Bache getrennt hat, über den Weg läuft. Und der einfach denkt so, ups, Gefahr, und letztlich diesen Angstschrei in Richtung Mutter ausstößt. Und die Mutter dann denkt, ups, Nachwuchs ist in Gefahr. Und die machen dann auch wirklich keine Gefangenen. Die können beißen, die können auch, wenn sie 60, 70 Kilo wiegen, einem Menschen schwerste Schäden zufügen. Und da machen die auch überhaupt gar kein Terz, das machen die dann einfach. Also das ist immer häufig so dieses Ding, ja, ich kann das Tier dann vertreiben, indem ich in die Hände klatsche oder sonstiges. Nein, wenn die sich einmal darauf eingeschossen haben, dass du jetzt gerade den Frischling irgendwie bedrängst oder du eine Gefahr darstellst für den Nachwuchs, dann sind die wirklich gefährlich und auch lebensgefährlich. Es gibt dann so einen schönen Trick, den kennen wir wahrscheinlich alle noch vom tapferen Schneiderlein. Man sucht sich einen relativ dicken Baum und versteckt sich einfach da dahinter. Weil Wildschweine haben aufgrund ihres Körperbaus nicht unbedingt die Möglichkeit, sich schnell um diesen Baum und sehr eng an diesem Baum zu drehen. Das heißt, jedes Mal, wenn dieses Wildschwein an dir quasi an diesem Baum entlangkommt, gehst du einfach um diesen Baum wieder ein Stück drumherum und das machst du bestmöglich so lange, bis entweder jemand anderes das Wildschwein ablenkt oder es keine Lust mehr hat. Ansonsten hast du als unbewaffneter Mensch gegen ein Wildschwein wenig Chancen, wenn du nicht gleich richtig gut klettern kannst. Weil die sind definitiv schneller als du. Also wenn du wegrennst, rennen die dir auch hinterher. Auf der anderen Seite, das zweite Szenario ist, wenn du Keiler hast, die gerade in der Paarungszeit ihr Revier verteidigen, die sind auch mit sehr scharfen Hauern und wir sagen in der Jägersprache nicht umsonst Waffen, dann dementsprechend auch versehen. Da gab es auch schon Todesfälle. Also die schaffen es dann tatsächlich, deinen Unterschenkel und den Oberschenkel auch bis auf die Schicht von Arterie und Vene derart zu verletzen, dass du innerhalb von kurzer Zeit verblutest. Es gab Todesfälle dadurch. Und das ist also auch ein reales Szenario, was dich im Wald ereilen kann, wenn du nicht richtig weißt, wie du dich verhalten sollst. Und da am besten, wenn so eine Situation kommt, laut klatschen, aufmerksam machen, dass man da ist, Krach machen und dann wissen die Tiere meistens schon selbst, okay, ich ziehe mich einfach in die entgegengesetzte Richtung zurück, weil die wollen natürlich auch keine Konfrontation. Wenn es zu einer Konfrontation kommt, hat ein Wildschwein immer bessere Chancen als ein Mensch. In jedem Fall.
Gab's gibt's also
Danke.
nicht nur bei Game of Thrones, sondern auch
Nee,
sonst im
also
Wald.
Robert Baratheon ist tatsächlich, er war ja auch auf Keilerjagd und er spricht ja auch davon, dass ihn ein Keiler attackiert hat. Das ist absolut realistisch und wenn man sich mal anschaut, wie groß die Tiere werden können, also so den größten, das größte Tier, was ich da mal auf einer Jagd miterlebt habe, das hat sogar aufgebrochen, also quasi ohne innere Organe, immer noch 130 Kilo gehabt. Und wenn man sich mal überlegt, man selber wiegt vielleicht so 70, 80 Kilo und dann kommt ein Tier, was noch ein bisschen mehr drauf hat, was aufgrund seines Körperbaus schneller rennen kann als ich, was links und rechts zwei klingenscharfe Zähne besitzt, was auch im Hals-Rückenbereich eine ordentliche Panzerung aus dicker Haut, Dreckauflage, Fettschicht und dann dementsprechend Muskelschicht unten drunter besitzt und das Tier ja auch sich bewegen muss, das heißt auch die Muskeln dazu für diese schnelle Bewegung noch mitbringt, dann wird auch, glaube ich, relativ schnell klar, warum man da einfach auch der unterlegenere Part ist, wenn man wirklich unbewaffnet ist.
Vielleicht eine Anschlussfrage, Markus. Du weißt ja, immer wenn es um diese Raubkatzen geht, ist ja immer dann der Experte oder die Expertin dabei, die Tipps gibt, wie man sich verhalten sollte, wenn man in freier Wildbahn einem Löwen, Panther, Puma begegnet. Angenommen, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben würde bei dir anrufen eines Tages und würde sagen, geben Sie mal unseren Lesern Tipps, was man da machen sollte. Würdest du sagen, nee, ich beantworte das definitiv nicht, weil genau mit diesem Quatsch eben diese Hysterie und dieser Mythos angeheizt wird? Oder wäre das im Wesentlichen im Grunde, dass wenn man von der 0, was weiß ich, 1% Chance ausgeht, dass tatsächlich so ein Vieh aus irgendeiner Privathaltung mal entlaufen würde? Würde vermutlich im Großen und Ganzen das gelten, was du eben für das Wildschwein erzählt hast.
Also zum einen rede ich nicht mit der großen Überfirma der Zeitung mit den vier Buchstaben. Das steht bei mir quasi auf der Not-to-do-Liste. Sobald die anrufen und nachprüfbar ist, dass die zu diesem Verein gehören, gibt es von mir keine Antwort. Das habe ich mir einfach so als Grundcredo, auch aufgrund eben solcher schwachsinniger Berichterstattung, einfach irgendwann mal selbst versprochen. Es gab einen Bericht, wo ich mal mitgewirkt habe und seitdem keinen weiter. Was sogar so weit ging, dass sie mir für ein paar Worte bis ins Institut gefolgt sind und unsere Pfortendame die Leute vertreiben musste. Ansonsten, das Wildschwein will dich ja nicht fressen. Das Wildschwein ist ja also primär erstmal nicht an dir interessiert. Wenn du die Möglichkeit haben solltest, dass du irgendwann im Revier eines größeren Raubtiers landest, dann hast du, glaube ich, ein ganz großes Problem und dann ist auch mit in die Hände klatschen. Ich glaube, da machst du dich eher gerade bei Raubkatzen auch noch auf dich aufmerksam. Weitergedacht, es gibt ja häufig auch jetzt wieder in Europa Zwischenfälle mit Bären. Also überall da, wo es noch Bären gibt und gesunde Populationen bestehen, gibt es in letzter Zeit Meldungen, dass Joggerer, Wanderer eben auch angefallen werden. Da ist die Überlebenschance, wenn das Tier Hunger hat und nicht unbedingt die beste Laune, relativ gering. Also dieses, ich wehre mich gegen einen Raubtierangriff, das mag beim Wolf noch funktionieren, weil er die Scheu hat. Das mag beim Luchs hervorragend funktionieren, weil er noch viel, viel scheuer ist. Wenn ein Braunbär im Modus ist, dass er Hunger hat, hast du keine Chance. Das nächste in Europa wäre dann noch oben der Eisbär. Gegen den hast du erst recht keine Chance. Das heißt, es gibt schon Tiere, die auch hier eben nicht darauf achten, ob du da klatscht oder in die Luft schießt, sondern die halt erst aufhören, wenn sie dich zu zwei Dritteln gesnackt haben, auch dann aber auch nur, weil sie keinen Hunger mehr haben. Also.
Wobei man sagen muss, wenn man mit Leuten redet, die in Ländern leben, in denen sowas alltäglicher Umgang ist, ich sage mal Kenia oder sowas, im Umfeld der Schutzgebiete, die haben natürlich auch ihre Verhaltensregeln und da muss man auch sagen, der Mensch ist nicht primäres Beutetier. Also meistens weichen auch die Menschen eher aus. Das Problem sind halt immer dann einzelne Tiere, das kennen wir vor allen Dingen aus Indien, die halt so an die Nähe von Menschen gewöhnt sind, dass sie halt irgendwann anfangen, nicht mehr jeden Menschen als problematisch wahrzunehmen. Aber ich habe in Kenia mal eine Fußsafari mitgemacht, also wo du nicht mit dem Auto unterwegs bist, sondern morgens mal 2, 3 Stunden da zu Fuß rumstapfst. Du siehst nie so wenig Tiere wie auf dieser Fußsafari, weil vor Autos haben die viel weniger Angst als vor Menschen, die, also da siehst du hauptsächlich Spuren und Losungen, aber eigentlich keine lebenden Tiere, weil die sind sofort weg, wenn sie einen Menschen rumlaufen sehen.
Ich finde es dann auch so lustig. Ich weiß nicht, ob das Indien ist, aber auf jeden Fall die Region, wo es Tiger gibt. Da setzt man sich quasi, weil die Raubkatzen das nicht abkönnen, wenn man sie sieht. Sie wollen also versteckt bleiben und nähern sich deswegen halt mit Vorliebe von hinten, um den Überraschungsmoment halt auch auszunutzen. Und man setzt sich einfach auf den Hinterkopf mit einer Art umgekehrter Brille ein paar Augen. So, und dann denken die halt die ganze Zeit, okay, der sieht mich ja, ich kann mich ja quasi aus keiner Richtung annähern. Und das
Das
ist da,
erinnert mich
glaube
an
ich.
dieses Video, wo die Katze so aus dem Bild geht und dann wieder rein und dann wieder raus und
Ja,
immer
genau.
stehen
Also,
bleibt.
wenn man sich Katzen beim Jagen anschaut, dann sind die ja meistens darauf auch aus, den Überraschungsmoment auf ihrer Seite zu haben. Gerade bei Beutetieren, die sich halt auch noch dementsprechend schneller fortbewegen können, zum Beispiel Vögel. Also, wenn es dann in den Tiefgang geht. Aber also ich würde jetzt nicht zwingend mein Wettgeld auf den Menschen setzen, der anfängt zu klatschen und versucht irgendwie ein Raubtier zu vertreiben, weil wenn es hart auf hart kommt, unterliegt man. Und es gibt ja auch dann immer so diese Internetfragen, so 100 Männer gegen einen Gorilla oder 100 Männer gegen ein. Ja, wir haben tatsächlich in der Steinzeit Mammuts gejagt, aber diesen Skill haben wir lange verloren und ich glaube, wir hätten
Das
eine
war ja auch mehr
sehr
Treiben. Also, wenn, soweit ich das weiß, haben die ja mehr getrieben dann auf irgendeine Klippe zu oder so.
oder also entweder das oder man hat ja mittlerweile auch mal rausgefunden, wie die in der Lage waren, überhaupt Pfeile so schnell zu beschleunigen, dass es eben auch ein Mammut durchstoßen hat und das ist natürlich zum einen ein Ermüdungskampf, aber auch da sind natürlich Leute dabei gestorben, weil auch diese Tiere, wenn es ans Leben geht, natürlich alles in die Wege oder alle Kraft da reinleiten, am Leben zu bleiben. Das sind halt einfach Situationen, mit denen muss man sich heute als Normalsterblicher auf dem Dorf oder auch in der Stadt nicht mehr auseinandersetzen. Aber das sind für einige Personengruppen, zum Beispiel eben auch Jäger, immer noch ernsthafte Gefahren, wenn zum Beispiel bei Nachsuchen Wild eben nicht tot ist, sondern sich dann eben auch noch stellt. Also das sind Situationen, die kann man durchaus auch noch erleben, wenn man sich drauf einlässt. Aber alles, was mit wirklich größeren Raubtieren zu tun hat, also jetzt mal nicht unser Wolf und unser Luchs, sondern wirklich gehen wir mal in Richtung Bär, da würde ich mich, glaube ich, nicht drauf einlassen. Und gerade alles, was dann auch Großkatzen angeht, Ja, muss nicht sein.
Muss man nicht
Also muss
gehen
übrigens,
können.
ich habe gerade noch mal nachgesehen. Also es ist tatsächlich so, dass die mit Abstand gefährlichste Großkatze für Menschen ist der Leopard, weil er
Ja.
einfach wahnsinnig anpassungsfähig ist als Einzelgängerjäger. Leoparden trauen sich gerade in Indien auch relativ gut in urbane Gebiete rein. Tiger sind da wesentlich scheuer. Bei Tigern ist es einfach durch die starke Besiedlung, durch die hohe Bevölkerungsdichte von überall in Indien, dass einfach der Lebensraum von Tigern so klein wird, dass es da eben auch immer wieder zu Begegnungen kommt. Dann gibt es natürlich auch nicht viel mehr Leoparden als Tiger, das muss man auch sagen. Aber also Leoparden, da gibt es eine Dokumentation, gibt es also Dokumentation, also dokumentierte Daten in Indien von 11.000 Todesfällen durch Tiger in 40 Jahren. Also es ist schon, also liegt schon relativ weit zurück, aber die Zahlen gelten wohl als relativ belastbar. Also das ist,
Ist
ja,
vielleicht nicht
Leoparden
ganz,
sind nicht ohne.
ist nicht vielleicht ganz dein Biotop, Markus, aber wie ist es denn mit Haien? Wie
Also
tödlich sind die?
ich glaube, da ist natürlich der mediale Hype durch,
Hype.
ja, also Hype. Wie heißt da gleich der Film?
Der Weiße Hai?
Der Weiße Hai, ja, klar. Natürlich extrem eskaliert. Also ja, wenn man sich in das Revier von einem Hai verirrt, der Hunger hat, dann beißt der vielleicht mal rein. Vieles ist ja dadurch provoziert, dass man auf einem Stand-up-Paddle oder auf einem Surfbrett halt aussieht wie eine große Robbe von unten und dieses uralte Gehirn sich einfach nicht vorstellen kann, dass da auf einmal ein Mensch auf dem Surfbrett im Wasser ist, sondern dass dann einfach sagt so, ja, sieht aus wie eine große Robbe. So viele gibt es nicht sogar mehr Todesfälle durch Kühe weltweit im Jahr als durch Haie?
Ja,
Also
ich meine auch.
so gefährlich ist es dann doch nicht. Es wird natürlich dann überproportional viel und dauerhaft darüber berichtet, wenn in Australien irgendein Surfer wieder von einem Hai gefressen wurde. Hai-Alarm, also da gibt es ja nicht nur den weißen Hai, da gibt es ja danach noch zig andere Hai-Filme, wo Haie als gefährlich dargestellt werden. Mag vielleicht auch daran liegen, dass das jetzt ein relativ unemotionales Tier ist, wenn er da so durchs Wasser gleitet und jetzt irgendwie nicht flauschig ist und irgendwie auch nicht aussieht wie eine Katze, sondern halt einfach aussieht wie ein sehr großer, sehr hungriger Fisch. Weiß ich nicht. Also woran es da liegt, wäre auch sowas, wo ich jetzt sage, ich muss jetzt nicht unbedingt mit dem Paddleboard in Australien ins Revier von einem Hai reinschwimmen. Das Risiko muss ich nicht eingehen.
Ja,
Ja, wobei,
Hai-Alarm haben
also
die
tatsächlich,
tatsächlich, also.
wenn man sich die Zahlen anguckt, also über die letzten 10 Jahre im Durchschnitt 80 Haiangriffe pro Jahr, davon 6 tödlich. Durchschnitt über die letzten 10 Jahre. Also das ist, möchte man auch nicht tödlich, natürlich nicht, dass irgendwie ein Hai einem ein Stück aus dem Bein rausbeißt oder sowas, aber das sind jetzt keine Riesenzahlen. Aber klar, in dem Moment, wo du weißt, dass ein bestimmter Strandabschnitt gefährdet ist, ja,
Also das ist
müssen
ja
wir
auch
auch
wieder
woanders
das,
hingehen.
also wir hören dann quasi von der Person, die in Australien vom Hai attackiert wurde, die vielleicht auch gestorben ist. In der gleichen Zeit hören wir aber nicht davon, wer im ländlichen, ruralen China, Indien, Pakistan oder noch dünner besiedelt in der Mongolei vom Blitz getroffen wurde und gestorben ist. Die Zahlen gibt es ja auch. Aber davon wird einfach nicht berichtet, weil es
Naja,
nicht
es
so
ist.
gruselig ist.
Ja, Max, es mag eine Mediengeschichte sein, was Annika ja ganz am Anfang gesagt hat, aber Lydia hatte ja ganz am Anfang auch noch einen Aspekt eingebracht, mit dem wir das Ganze vielleicht so langsam auch abschließen könnten. Also dieses Risikoparadoxon, dass wir Risiken vollkommen falsch wahrnehmen, ist ja schon uralt. Also da gab es ja schon vor 20 Jahren Bücher drüber, dass die Leute akribisch im Supermarkt die Liste der Aroma und Zusatzstoffe studieren, weil sie Angst haben, daran zu sterben. Wie viel Fett und Zucker da drin ist, ist ihnen scheißegal. Also, dass die Haupttodesursache Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind und nicht Lebensmittelzusatzstoffe. Das sind einfach so vollkommen, wir sind einfach, du hast Markus ich glaube, du hattest gerade den Begriff Steinzeitgehirn im Zusammenhang mit dem Hai verwendet. Wir haben ja auch eins. Also wir sind ja auch nicht in der Lage, Risiken realistisch einzuschätzen. Heulen wir die Geschichte mit dem Glyphosat wissen, was es da für einen Wirbel drum gab.
Ja,
Nochmal,
Nachtschichten sind ja deutlich gefährlicher, ne, als
die
Glyphosat.
allermeisten Leute erkranken an Krebs, weil sie sich nicht bewegen, rauchen und saufen und nicht, weil sie mit Glyphosat in Kontakt kommen. Das sind aber, ich werde,
Da
also
darf ich
mein
dir jetzt
Erweckung.
widersprechen, die allermeisten Leute erkranken an Krebs, weil sie einfach Pech haben. Also
Oder das, ja.
und
Also
alt werden. Also das.
mein Erweckungserlebnis war tatsächlich auch genau wie die Panther-Geschichte im Saarland. Ich war ja damals Lokalreporter bei der Saarbrücker Zeitung, war so Mitte, Ende 80er Jahre. Und irgendjemand hatte die sensationelle Enthüllung gemacht, dass Atomtransporte auf ihrem Weg nach La Hague, also Saarland liegt ja bekanntermaßen an der französischen Grenze, und die Transporter, die Atommüll aus Deutschland nach La Hague in die Wiederaufbereitung gefahren haben, die hatten keinen Bock, über die Autobahn zu fahren und haben eine Abkürzung durch das Saarbrücker Stadtgebiet genommen. Und das hat irgendjemand mal beobachtet und hat da eine Riesensache draus gemacht. Es gab dann eine Bürgerversammlung in diesem Stadtteil, wo diese Atomtransporte durchgefahren sind. Ich musste drüber berichten, war einer der Termine, den ich nie vergessen werde. Und es ist wirklich ungelogen. Da saß ein Typ, der hat 2 Stunden lang mit einer Aggressivität gegen diese Atomtransporte gewettert und die Strahlung und sie sterben alle. Nochmal, das ist keine Lüge. In den 2 Stunden hat der Typ mindestens 2 komplette Schachteln Zigaretten weggezogen. Der ganze Raum war vo voller Qualm. Du hast fast nichts mehr gesehen. Und ich habe nur gedacht, ja, du wirst ganz bestimmt an Atomstrahlung von den Atomtransporten einmal im Monat sterben, du Volldepp. Und ich glaube, so geht
Wahrscheinlich
das.
hat er mehr Radioaktivität durch den
Ja,
Rauch
genau.
aufgenommen. Also selbst wenn man nur die Radioaktivität betrachtet, ja.
Und das
Aber
war so ein bisschen, wie gesagt, mein Erweckungserlebnis, wie Menschen mit Risiken umgehen, nämlich Scheiße.
ja, also
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Warum sehen wir denn Radioaktivität sofort als tödlich an oder empfinden das so, obwohl wir ganz vielen gefährlichen Sachen ausgesetzt sind, aber auch zum Beispiel ja Strahlung ausgesetzt sind? Also ich habe mal gelesen, Bananen haben auch Strahlung.
Jeder Flug nach Mallorca.
Ja, auch, klar.
Ja, also wir müssen grundsätzlich sagen, Strahlung, ionisierende Strahlung, und zwar jede Form ionisierender Strahlung, kann natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Krebs auslösen. Es gibt Formen ionisierender Strahlung, vor denen man sich schützen kann. Geht, und zwar gerade um diese Jahreszeit, kauft euch Sonnenschutz. Also Hautkrebs, der Zusammenhang von Sonneneinstrahlung und Hautkrebs ist sehr, sehr eindeutig. Und da viel zu wenig gemacht von den allermeisten Menschen. Ansonsten gibt es natürlich Formen von ionisierender Strahlung, vor denen man sich gar nicht schützen kann, weil sie eben aus dem All kommt oder aus dem Boden oder in unserer Nahrung ist. Schon was einfach natürlich aus natürlichen Gegebenheiten so der Fall ist. Da sind wir ungefähr, also gut, ich wollte die Größen, die Zahlen nicht anzugeben. Wir haben inzwischen auch eine relativ hohe Durchschnittsdosis von ionisierender Strahlung, die wir aus medizinischen Quellen bekommen. Und da muss man jetzt sagen, bei diesen medizinischen Quellen wird natürlich immer eine Risikoabwägung gemacht. Und jede medizinische Strahlenexposition macht man, weil das Risiko durch diese Strahlung viel, viel, viel geringer ist, als der medizinische Nutzen, den man durch diese Strahlung hat. Sei es jetzt eine Röntgenuntersuchung oder was schon deutlich höhere Dosis hat als eine einfache Röntgenuntersuchung, so ein CT. Aber das machst du halt, also wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dann machst du halt eine CT-Diagnostik, weil wenn du den falsch behandelst, ist er halt tot. Ja. Und zwar mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Oder naja, zumindest mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Deswegen nehmen wir halt aus der Medizin, also tatsächlich bei der westeuropäischen Bevölkerung ist es so, dass rund die Hälfte der Gesamtbelastung mit jetzt also nicht UV, sondern die durchdringende ionisierende Strahlung, rund die Hälfte der Strahlendosis kommt tatsächlich inzwischen aus medizinischen Quellen. auch sehr ungleichmäßig verteilt. Also wer eine Krebsbestrahlungstherapie erhalten hat, der hat natürlich eine so hohe Dosis abbekommen. Aber auch da, also wenn du es nicht machst, sieht es halt sehr düster aus. Ja. Ist immer eine Risikoabwägung. Generell muss man sagen, dass das, glaube ich, der Einfluss von Strahlung auf oder gerade von solchen Strahlungsquellen auf Krebs aber auch überschätzt wird. Also ungefähr 20% der Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs. Bei den Menschen, die in Hiroshima extrem hohen Strahlendosen ausgesetzt waren, also bei denen halt die Strahlung jetzt nicht tödlich war, aber schon richtig, richtig hoch. Bei denen waren es nicht 20%, sondern 25%, die Krebs bekommen haben. Also das sind so die Größenordnung, in denen wir uns da bewegen, wenn wir dann vergleichen, dass also alles, was mit Strahlendosen aus Kernenergienutzung zu tun hat, das ist viele, viele Größenordnungen kleiner. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Außer man wäre jetzt Liquidator in Tschernobyl gewesen oder sowas, also wirklich im Reaktorbereich eingesetzt.
Wie kommt das denn, dass unser Gefühl von Risiken so komplett anders ist? Also Lydia, Gefühle.
Wir hatten ja am Anfang schon, genau, vielleicht ist es ganz gut, am Anfang und am Ende das nochmal sozusagen zusammenzufassen. Bernd hat ja auch richtigerweise ergänzt, dass die Illusion von Menschen eben Kontrolle zu haben über etwas. Deswegen das Beispiel mit dem Mobiltelefon, was ich nannte, Menschen glauben häufig falsch, dass sie zum Beispiel die Kontrolle beim Autofahren hätten, wenn sie am Steuer sitzen, wenn sie ihr Mobiltelefon in die Hand nehmen, was offensichtlich nicht eine realistische Einschätzung ist. Die überschätzen sich. Aber ich habe zum Beispiel mal überlegt, den Unterschied zwischen einer Reisebusfahrt und dem Flugzeug, weil ich bin als Kind sehr oft im Reisebus gefahren, jeden Sommer nach Polen, so roundabout 15 Stunden. Und damals, in den frühen 90ern, hat man sich in Reisebussen nicht angeschnallt. Und ja, da waren die Sicherheitsbedingungen auch noch nicht so super wie heute. Von daher, objektiv betrachtet, im Vergleich Reisebusfahrten und Flugzeuge sind immer noch Flugzeuge deutlich sicherer als Reisebusse, wenn man das global betrachtet. Trotzdem haben ja Menschen, wenn sie so einen Reisebus betreten und so ein paar Stunden da drin sitzen, auch nicht die starke Angst, obwohl sie ja gar nicht am Steuer sitzen. Aber wenn man
Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der Reisebus immer noch sicherer ist, als im Pkw zu fahren.
Ja, total, genau. Reisebusse sind sicherer als PKWs, aber Flugzeuge sind sicherer als Reisebusse, global betrachtet.
Genau, ja. Das ist ja auch
das Spannende.
Genau, die Geschichte. Ja, aber das ist das, was Markus am Anfang ja so ein bisschen gesagt hat. Lydia, ne? Problem unserer Wahrnehmung, wenn ein Flugzeug abstürzt, sind 2, 4, 500 Leute tot. Wenn ein Auto zusammenkracht, sind 2 tot. Das beeinflusst natürlich die Wahrnehmung, obwohl es vollkommener Blödsinn ist.
Aber objektiv betrachtet, die Gesamtzahl der Menschen, die eben bei Busunglücken schwer verletzt werden, ist ja dann doch höher. Und da interessiert ja offensichtlich auch die Gesamtstatistik nicht das subjektive Risikoempfinden. Und einfach nur beim schnellen Googlen der letzten 15 Jahre, ich weiß nicht, ob ihr von diesen Unglücken mal gehört habt, so in Deutschland 2024 4 Tote, mehr als 30 Verletzte bei einem Reisebusunglück auf der A9 bei Leipzig. Im selben Jahr 21 Verletzte auf der A44 bei Werl, Reisebusunglück 2019. Also das war dann wieder natürlich in der Pandemie logischerweise Reisebusse eher weniger. Aber 2019 29 Tote, 27 aus Deutschland bei Reisebusgruppe in Portugal. 2017 18 Tote, 30 Verletzte auf der A9 bei Münchberg. Dann haben wir 2014 4 Tote, 40 Verletzte bei Bad Hersfeld. Und dann 2010 13 Tote, 34 Verletzte, eine polnische Reisebusgruppe bei Berlin. Aber ich meine, wie viele dieser Reisebusunglücke sind euch in Erinnerung?
Leipzig.
Einer ja, okay, gerade vorm Leipzig. Wald. Also, ne, weil man
aber, ja, geografische
war.
Nähe, genau. Aber genau, wenn du nicht die geografische Nähe hast, dann ist das nicht so was, wo die Leute sagen, ja, ich erinnere mich so.
Ja, bei Germanwings ändern sich alle noch dran.
Genau, das ist natürlich auch nochmal ein anderer Faktor. Wenn eine Person bewusst etwas herbeiführt, dann ist das auch nochmal natürlich etwas. Aber sicherlich bei Flugzeugabstürzen die Berichtquantität und auch vielleicht die Wahrnehmung insgesamt auf der Welt scheint höher zu sein als bei einem großen Reisebusunglück. Und es gibt ja auch viele andere Länder. Ich habe jetzt mal nur so eine Schnellrecherche für Deutschland gemacht, der letzten 15 Jahre. Und der Unterschied wäre ja auch unter anderem, du hast die Höhe beim Flugzeug. Viele Menschen haben ja prinzipiell bei Höhe schon ein nicht so gutes Gefühl. Und du kannst beim Reisebus dir immer noch sagen, hey, vielleicht schreie ich mir, ist schlecht und bitte irgendwie den Busfahrer rechts ranzufahren. Also die Person hat das Gefühl, noch eine Kontrolle zu haben. Beim Flugzeug kannst du schlecht sagen, können wir kurz landen, mir ist schlecht. Schwierig. Also von daher allein dieser Kontrollverlust darüber, das Gefühl sozusagen aussteigen zu können oder nicht und natürlich auch die Höhe und die Enge wird im Flugzeug noch stärker wahrgenommen, weil die Person eben das Gefühl hat, sie kann nicht mal eben raus, wenn was ist. Und dann natürlich aber die Medienberichte, die Filme, Katastrophenfilme über Flugzeugabstürze. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Katastrophenfilme es über Busunglücke gibt, aber vermutlich weniger, würde ich mal tippen. Abgesehen.
Speed.
Ja, okay, gut, das stimmt, das stimmt. Okay, ist ein, ja. Aber ansonsten, und das Autofahren an sich, also eine Autobahn und eine Straße ist eine Alltäglichkeit. Aber so alltäglich fühlt sich halt Fliegen für die meisten Menschen nicht an. Also all diese Faktoren greifen ja ineinander und umso mehr Leute vor etwas Angst haben, desto mehr Leute denken, es ist bedrohlich. Und da wären wir wieder bei diesem, wenn irgendwo berichtet wird, dass jetzt irgendwas mega gefährlich ist, dann wird natürlich das Medieninteresse einerseits, die Medienberichte führen dazu, dass die Leute denken, wow, ich habe jetzt Angst, dass der Puma um die Ecke kommt und dann vielleicht noch andere Leute um einen herum, die sagen, hey, hast du von dem Puma gehört und so. Und dann, ja, die Reaktion der anderen, die Medien greift alles ineinander. Das heißt, es kommt alles zusammen. Aber evolutionär zum Abschluss, weil ich festgestellt habe, dass viele Leute das gar nicht wissen. Ganz interessant, es gibt ja Untersuchungen dazu, worauf Menschen offenbar schneller Ängste entwickeln. Also zum Beispiel, als ich damals noch studiert habe, das ist jetzt auch schon lange her, hieß es immer, es wäre viel sinnvoller, wenn Kleinkinder eine Phobie vor Steckdosen hätten als vor Spinnen. Aber es gibt wenig Kleinkinder mit Steckdosenphobien, was ja eigentlich insofern überraschend ist. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier eine Untersuchung von 2017, ist jetzt auch nicht super neu, aber da hat das Max-Planck-Institut in Leipzig, Markus, kennst du das vielleicht, dieses Ergebnis? Das ist eine geile Geschichte. Also, das ist nur ein Beispiel von vielen. Da gibt es einiges an Forschung zu. Die haben halt 6 Monate alten Babys einfach Bilder gezeigt, so. Und zwar Blumen, Spinnen, Fische, Schlangen, so. Und dann haben die Pupillen der kleinen Kinder aufgenommen und haben festgestellt, dass bei Spinnen- und Schlangenbildern sich die Pupillen vergrößert, was auf eine Stressreaktion hinwies bei 6 Monate alten Babys, aber eben bei den anderen Bildern von Blumen und Fischen nicht. Und jetzt ist natürlich so die Annahme, dass wahrscheinlich 6 Monate alte Babys jetzt noch nicht so unheimlich häufig panische Reaktionen anderer Menschen auf Spinnen und Schlangen beobachtet haben dürften, weil Modelllernen spielt natürlich auch eine Rolle. So geht man aufgrund solcher Ergebnisse, ist nur eins von vielen davon aus, dass es halt gewisse, vielleicht auch evolutionäre Grundlagen gibt dafür, dass Menschen für manche Dinge eher Phobien entwickeln können als für andere. Aber ganz wichtig, die allermeisten Menschen haben natürlich keine Phobie vor Spinnen oder Schlangen. Und selbst wenn manche Menschen sagen, ich fühle mich nicht ganz wohl bei einer Spinne, ist natürlich die Variationsbreite von Spinnenphobie bis ich fühle mich ein bisschen unwohl riesig. Und von daher sieht man hier, dass natürlich ganz viele andere Einflüsse da auch eine ganz große Rolle spielen. Also Modelllernen. Wenn deine Eltern panisch reagieren, ist die Chance größer, dass du dann daraus Schlüsse ziehst und auch darauf reagierst. Aber so zum Thema, da gibt es spannende Forschung auch zu Grundlagen.
Ja,
Jo.
also bei den Umweltrisiken würde ich jetzt auch wieder, also wenn wir Radioaktivität uns angucken oder auch Pflanzenschutzmittel, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, du siehst es nicht, du schmeckst es nicht, und du vermutest aber, dass es irgendwie da ist. Und ja, dann kann man also fünfmal sagen, dass die Fälle wo Menschen durch Lebensmittel zu Schaden gekommen sind, durch Schimmelpilze ein Vielfaches höher sind als durch Verunreinigungen mit Pflanzenschutzmitteln. Die allermeisten Rückrufe sind entweder aufgrund von irgendwelchen, dass Lebensmittel einfach nicht mehr gut sind, dass da irgendwelche Bakterien oder Pilze drin sind, oder dass einfach Fremdkörper aus der Produktion, also man führt auch ganz viel zurückrufen, aber wir haben ganz, ganz wenig Rückrufe dadurch, wenn man irgendwo Pflanzenschutzmittelrückstände gefunden hätte. Also passiert kaum.
Und
Mit
deswegen, weil
radioaktiven
wir.
Spinnen wären wir dann wieder bei der Popkultur.
Und ich wollte nur, damit die Leute mit einem richtig guten Gefühl aus dieser Sendung gehen, wenn sie sie gehört haben, sagen, ich habe einfach mal die statistischen Zahlen der Sterbefälle nach Unfallkategorien aus dem Jahr 2023 aufgerufen. Also, da sind in Deutschland im Jahr 2023 insgesamt 33.772 Menschen in Deutschland im Rahmen von Unfällen gestorben. Also häusliche Unfälle waren 16.388. Dann gab es 2.936 Verkehrsunfälle, Arbeits- und Schulunfälle 327, Sport- und Spielunfälle 172, sonstige Unfälle 13.949.
Also
Also,
zu Hause bleiben schützt nicht. Du hast viel mehr Unfälle im Haushalt als im Verkehr.
ja, ist also eine sehr kontraintuitive für viele Menschen Message so zum Ende, würde ich denken. Yay. Apropos Ende.
Ja.
Ach so, und jetzt noch eine Frage. Markus, hast du die Fotos von dem Insekt aufgerufen, das ich dir geschickt habe? Es gibt einen
Ja.
lustigen kleinen Gag. Also gestern Abend war ich in einem Hotel und da flog mit wahnsinniger Geschwindigkeit und Zielsicherheit ein Insekt auf den Ärmel meines Hoodies, ziemlich genau hier oben am rechten, auf der rechten Hand. Wirklich so Bäm. Und es war ein ziemlich großes Insekt. Und Sebastian, mein Lebensgefährte, hat es dann heldenhaft runtergehauen. Und wir haben es dann aber direkt, es hat das Runtergehauen werden nicht überlebt, fotografiert, um Markus zu fragen, ob ich jetzt knapp dem Tod entronnen bin. Bin ich knapp dem Tod entronnen, Markus?
Sehr, sehr knapp. Es war tatsächlich mal ein gefährlicheres Tier, in Anführungszeichen. Es war eine Pferdebremse.
Oh, okay. Und was, ich kenne mich da nicht aus, wäre dann schlimmstenfalls passiert?
Die hätte dich gebissen und du hättest im schlimmsten Fall also im allerschlimmsten Fall eine Blutvergiftung bekommen.
Hatte ich schon mal von der Bremse
Oh.
tatsächlich.
Ja,
Ich
also
kann froh sein. Boah, was?
Man muss immer unterscheiden, wie die Tiere, also Mücken und auch die Bremsen gehören zu den Zweiflüglern. Die Mücken haben sich einen Rüssel wachsen lassen und stechen. Das sind sogenannte Stichsauger. Die, die eher den Fliegen zuzuordnen sind, sind sogenannte Poolsauger. Die schneiden deine Haut einfach nur auf, machen dadurch ein viel größeres Loch, damit eine viel größere Einfallspforte für Keime. Bei den Bremsen natürlich durch ihren Lebensstil alles Mögliche, was reingetragen werden kann. Und die Pferdebremsen haben dann quasi so einen großen Rüssel, dass der auch wieder verschiedene Viren aufnehmen und übertragen kann, unter anderem Lentiviren.
Was
Was
zum
dies,
Henker?
du kriegst bestimmt Fieber und irgendwelche Schmerzen, kann ich mir jetzt vorstellen. Ich habe jetzt auch nicht genau nachrecherchiert, aber die Pferdebremsen können tatsächlich auch rein von ihrer Größe des Mundwerkzeugs auch für Borrelienübertragung herhalten. Da gibt es aber noch nicht so viele beschriebene Fälle.
Oh mein Gott, also das ist ja wohl unfassbar. Und meine Frage, ist das normal, dass die mit hoher Geschwindigkeit auf einen
Das ist
zufliegen, oder?
genau ihr Stil. Du könntest dich dadurch wehren, indem du einfach
Ein Sebastian dabei hast.
ein Zebrakostüm anziehst.
gut, ich denke
Weil
drüber nach.
die können nämlich aufgrund ihrer Struktur der Augen keine Zebramuster erkennen
Wie
und
geil.
ignorieren dich ganz einfach galante. Aber wenn du dunkel angezogen bist, siehst du
Oh
aus wie
nein.
ein, wenn du dunkel angezogen bist, siehst du aus wie ein Pferd.
Oh, so
Oder
charmant,
ein
Markus.
größeres Säugetier. Also du bist
Oh
ein großer,
nein.
dunkler Körper, der sich bewegt und damit wirst du angeflogen. Und das Lustige an der ganzen Geschichte, wenn ihr
Ja.
einfach mal nach einer Bremsenfalle googelt, es ist ein großes, rundes, schwarzes Objekt mit einem Netz oben drüber und ungefähr darauf gehen die voll ab.
Das ist
Also
unglaublich.
wenn du dich, also Gruftis
Ja,
sind
für
da
Gruftis ist
tatsächlich.
doch super
Für Gruftis
ideal,
ist das so absolut der Endgegner. Wenn die also einfach sich in schwarzer Kleidung bewegen, dann werden die natürlich eher als Wirtstier erkannt und damit
oh
auch
Gott.
angeflogen.
Okay, danke für die geile Info, weil
Also,
wirklich,
wenn
ich
Lydia jetzt
denke
als
mal drüber
Zebra
nach.
rumläuft, wissen wir Bescheid.
Ja,
Und
ist
wie
eines.
groß?
So,
Ey, sowas ist
ich.
mir noch nie passiert. Es war großartig. Danke für die Einordnung, Markus. Extra für
Genau.
heute.
Ganz
Unfassbar.
kurzes Fazit, wenn ich darf, für mich persönlich eine Minute, Markus, weil ich habe gut dieses Jahr, jetzt vor 2 Wochen bei diesem Puma, da in Sachsen-Anhalt war es nicht schwierig. Da hatte ich mich im Blog sofort darauf festgelegt, dass das Quatsch ist. Dasselbe habe ich aber auch vor 2 Jahren in Berlin bei dem Löwen gemacht. Da habe ich auch sofort geschrieben, dass das Unsinn ist und bekam wirklich zu meiner namenlosen Verblüffung ernsthaft massive Kritik bei Facebook, was mir einfallen würde, und ne, die ewigen Scheiß-Besserwisser von den Skeptikern, und das haben doch namhafte Experten und so weiter und so fort. Also wenn ich bei dieser Linie bleibe und in Zukunft sage, nein, ihr habt nicht die Verpflichtung, jeden Quatsch ernst zu nehmen. Nein, ihr müsst nicht vor jedem Unsinn warnen, auch wenn es vielleicht eine 0,1% Wahrscheinlichkeit hat, dass so ein Vieh mal aus einer Privathaltung entflieht. Würde ich damit richtig liegen oder würde dann ein Landrat sagen, nein, sorry, Herr Harder, Sie haben keine Ahnung von Gesetzen, wir müssen davor warnen, wenn etwas dran sein könnte, oder kann ich denen einfach sagen, ihr habt sie nicht mehr alle?
Genau das kannst du tun.
Ja,
Also
das werde ich auch.
gerade, also auch, dass man diesen Wels erschossen hat, ist aus rein biologischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten völliger Schwachsinn, weil einfach den Leuten zu sagen, da gibt es gerade einen Wels, der verteidigt sein Nest. Geht mal nicht unbedingt an dem Steg baden. Wir machen jetzt hier Flatterband drum, stellen da von mir aus auch jemanden von Securitas daneben die nächsten 2 Wochen, bis der Wels da wieder weg ist. Und alle anderen Leute gehen mal ringsrum baden und lassen diesen Wels einfach in Ruhe. Dann hätte dieser Wels auch überlebt. Also das ist immer einfach nur eine völlige Hysterie, die hochgefahren wird. Die Schnappschildkröte im Badesee, die man auch fast jeden Sommer hat, ist genauso eine Geschichte. Also lieber einfach.
Ja, prima. Ja, Holm, Annika, das ist doch, da werden wir mal in Skeptics Namen mal ein offizielles Schreiben an alle Landräte verschicken.
Auf jeden Fall. Er schießt nicht den Wels, geht woanders schwimmen.
Ja. Ja, dann haben wir es auch schon wieder 8:55 fast. Und zur guten Tradition gehört natürlich, dass wir unseren Gästen auch noch kurz die Gelegenheit geben wollen, auf eigene Anliegen, eigene Themen, eigene Bücher und ähnliche Dinge hinzuweisen. Markus, hast du gerade was Aktuelles?
Also ganz aktuelles, also ein Buch steht quasi wieder in der Pipeline, das dauert aber noch ein bisschen. Ansonsten gibt es 2 Bücher von mir, die befassen sich aber eher mit den Kriminalwissenschaften. Das eine über die forensische Entomologie, das andere über die Wundballistik. Findet ihr alles beim Buchhändler eures Vertrauens. Und ansonsten habe ich mir jetzt überlegt, es gibt ja ein Spiel, das nennt sich Black Stories. Das habe ich natürlich zum Anlass genommen, meine eigenen Schwarz-Stories zu schreiben, und die findet ihr bei mir auf Instagram. Also falls sich da jemand an den immer weiter fortgeführten Rätselratespielen beteiligen will, derzeit läuft noch Folge 2 bzw. Rätsel 2. Wer da irgendwie mitraten möchte, kann das noch tun. Die Auflösung kommt jetzt im Laufe der Woche.
Ja, schön. Kann man
Sehr,
das auch
sehr
live
cool.
machen? Dann komm doch zu unserer Skeptics-Veranstaltung am 3. Oktober.
Könnte man auch
Ja,
live machen.
das wäre
das
doch mal
wäre eine
was.
Idee.
Das könnte man
Ja.
tatsächlich tun.
Nein, aber ich habe nichts gesagt. Das war jetzt nur so.
Ist man, ist, ja, wir sind ja alle nicht im Vorstand,
Bernd hat
insofern.
Urlaub gedacht. Bernd hat
Müssen
Urlaub.
andere entscheiden. Aber ja,
Aber Call for
klingt nach einer
Papers kommt
coolen
ja
Idee.
irgendwann, ne? Dann, Markus, weißt du Bescheid.
Ja. Ja.
Kein Druck.
Ansonsten könnte man das auch mal beim
Ja.
WTF in Leipzig machen. Also, wenn,
Oder
ja.
so.
Durchaus.
Oder so.
Also. Wir haben schon viele Ideen für nächstes Jahr. Nächstes Jahr
Ja.
Fünfjähriges. Yes. Sehr
Das ist
cool.
auch
Auch
schon
verrückt, dass
viele
das schon wieder
Ideen.
5 Jahre sind. Ja, unfassbar. Und wir hatten ja jetzt wirklich auch wieder die 65. Sendung. Da siehst du mal, Runde, ne? Jubiläen sind überall. Great.
Wir haben auch schon wieder viele Ideen für in 2 Wochen. Wir haben insbesondere ein spannendes Thema am 14.07. Da gucken wir mal wieder in die Geschichte und beschäftigen uns mit dem Unsinn, der immer übers Mittelalter erzählt wird. Und haben
Ich dachte, das
dazu.
wäre heute, deshalb war ich gar nicht vorbereitet, aber gut, ja.
Ach so, dafür nicht vorbereitet warst du ziemlich gut,
Hat Holm, hat Bernd doch sehr viele gute Fragen gestellt, dafür, dass er nicht vorbereitet war.
Ja, dem. Entsprechend, vielleicht kann der eine oder andere schon ein bisschen raten, wen wir da vielleicht mal als Gast haben könnten bei dem Thema, welcher Unsinn über das Mittelalter erzählt wird. Ja, wir sehen uns jedenfalls am 14.07. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf unsere Gäste, ich freue mich auf die nächste Sendung und ich freue mich auch auf das nächste Mal, wo der Markus mal wieder bei uns ist. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Bis in
Ciao.
2 Wochen.
Tschüss. Danke an alle, auch
Tschüss.
das Team im Hintergrund. Tschüss.